Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Produzentin und Designerin Saul TV.
Hallo meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück. Eine Folge Beats und Treats steht an. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Mir geht's auf jeden Fall gut, weil ich habe eine sehr nette und charmante Gästin, Gästinnen, wie sagt man das? Ich weiß nicht, wie man das richtig gendert, aber auf jeden Fall ist sie weiblich. Das erste Mal eine weibliche Gästin, ein weiblicher Gast in unserer Sendung. So geht das, glaube ich. Sie ist Produzentin und nicht nur das, sie ist auch Designerin. Sie hat gerade mit Schuko, der ja hier auch ein gern gesehener Gast ist, einen Song gemacht, der heißt Tokyo Sunset. Der ist, glaube ich, letzte Woche released worden, ganz frisch. Sie hat sonst auch ganz viele Sachen gemacht. Sehr interessante Persönlichkeit. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Saul TV aus im Moment lebend Nürnberg.
Hey, hallo, hallo.
Hallo, wie geht's dir? Alles gut?
Ja, voll.
Ja.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde.
Ja, natürlich.
Ich höre mir euren Podcast immer sehr, sehr gerne an und habe mir auch ganz strebermäßig, schreberinmäßig, die letzten angehört. Finde ich ganz toll.
Ja, danke. Also danke dafür erstmal. Ich gebe das Kompliment an die Leute auch gerne weiter. Freue mich auf jeden Fall, dass du heute zu Gast bist, weil das ist natürlich immer so ein Thema und ich habe extra gesagt, wir reden da jetzt, machen das nicht groß zum Thema, aber ja, als Frau in der Producer-Beatmaker-Szene ist man ja auf jeden Fall irgendwie schon immer noch eher, es werden mehr, aber es ist, würde ich mal sagen, trotzdem noch eher keine exotisch ist es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall nicht die Regel. So, es gibt noch ein paar andere aus Deutschland auch. Die Josie, die Suena, die immer viel mit Lucry zum Beispiel macht. Lass uns da auf jeden Fall auch gerne mal drüber reden, wie das sich so anfühlt. Aber erstmal so ein bisschen, um dich mal vorzustellen. Du bist geboren in München. Ja. Born and raised in München, bist dann dort zur Schule gegangen und hast auch eine klassische Musikausbildung.
Ja, also Ausbildung kann man das so, naja, also ich habe länger Klavier gelernt.
Ah, ja.
Und so
was
wie
heißt
das
denn
halt
länger?
Ist,
ich habe auch länger Klavier gelernt.
Ja, länger ist so recht relativ. Also ich sag mal, von als ich naja, so lang ist es auch nicht. Also nicht, also relativ untypisch für eine Asiatin aus einer asiatischen Familie. Also ich habe nicht mit 3 angefangen, sondern ich habe mit 11 angefangen.
Und du hast quasi auch mit 10 noch nicht alle Preise abgeräumt gehabt.
Nee, noch
das
nicht.
Das ist
leider
quasi für eine,
sorry,
für eine Asiatin.
Papa.
Aber jetzt sind wir ja richtig im Klischeesumpf drin. Aber du hast den aufgemacht, dann ist okay.
Ja, nee, aber du, ich sag's dir ganz ehrlich, das stimmt schon teilweise, weil ich habe ja auch vietnamesisch-deutsche Freunde und Freundinnen, die haben da alle schon ganz früh angefangen. Und ich war da relativ spät dran. Weil mein Papa mich dann dazu gebracht hat, Gitarre zu lernen zuerst, weil er ist Gitarrenspieler und hat 3 Gitarren zu Hause. Er sagt, wie? Du musst Gitarre lernen, weil sonst stehen die hier alle so. Mhm. Und ich spiele sie alleine. Aber dann habe ich es natürlich auch gelernt, aber dann habe ich meine Liebe für Klavier dann doch gefunden.
Aber hast quasi, wie viel ist jetzt von dem von den 3-4 Jahren Gitarre noch hängen geblieben? Also reicht es noch für 4 Akkorde? Oder?
Für Akkorde, also die Basic-Akkorde reichen noch, aber ich habe tatsächlich nur vielleicht ein Jahr gelernt und es war so eine Musikschule, wo dann der Musiklehrer dann eher Goodies verkauft hat, anstatt den Kindern Gitarre beizubringen. Genau, also ich würde mal sagen, das hat schon was gebracht, weil ich sehr schnell wieder zurückgefunden habe und dann das Gefühl für das Gitarrespielen wieder schnell gelernt habe. Aber ja, also Klavier habe ich jetzt, bis ich 17 war, tatsächlich klassischen Unterricht gehabt und dann bin ich nach Amerika für ein Jahr gezogen und dann hat es aufgehört.
Hast du da so richtig, ich kann mich ja entsinnen, ich musste damals so eine Prüfung ablegen. Ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Stufe war. Hast du auch so Prüfungen ablegen müssen?
Nee, also das war, warst du richtig auf der Schule?
Nein. Ich war auch nur privat im Klavierunterricht. Mhm. Aber ich war auf einem Gymnasium, was einen Sprach- und einen Musikzweig hatte. So, das war aber eigentlich ein Sprachengymnasium und irgendwie gab es aber auch dort einen Musikzweig. Und in dem Musikzweig waren, sage ich mal, waren die bei denen es eigentlich nicht gereicht hätte für die Schule, aber die haben das dann mit viel Chorsingen und irgendwelchen Instrumenten ausgeglichen, so ungefähr. Und da war ich drin. Und ich war aber im Chor und da musste man eigentlich auch ein Instrument spielen.
Ja.
Und das war eigentlich Klavier. Und ich habe aber das dann schon vorher irgendwie gelernt. Ich habe, glaube ich, in der ersten Klasse oder so angefangen. Und dann konnte ich das bei meiner Privatlehrerin weitermachen. Und aber mein Stiefvater, der war da sehr hinterher und der hat dann, glaube ich, gesagt, ja, da muss jetzt aber... Und ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich glaube, das war das. Ich hatte dann keinen Bock mehr und dann hat er irgendwann gesagt, also jetzt machst du das mal noch und machst wenigstens mal diese eine Prüfung. Und das war, glaube ich, so Mittelstufe 2 oder irgend sowas. Auf jeden Fall musste ich von Mozart die Fantasie in D-Moll spielen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Keine Ahnung, ob das so ein Standard klassisches Klavierstück ist, was man dann so spielt.
Spontan nicht.
Und das musste ich auf jeden Fall dort vorspielen. So. Aber du musstest das, ich dachte,
ich musste das nicht machen. Also mir wurde es auch damals empfohlen, auch eine musikalische Schule zu gehen, also einen musikalischen Zweig, ein Gimmi. Aber dann meine Mama, die wusste da auch nicht so Bescheid damals, weil sie kommt aus Vietnam und dann sind sie hier und die Tochter, die geht in die Schule und die sind halt, da waren die noch nicht so informiert. Sagt, ja, wir stecken dich auf ein naturwissenschaftliches Gimmi, weil es nah ist, da es hier 10 Minuten von zu Hause entfernt ist und dann muss ich Physik und Chemie lernen, anstatt Musik.
Und war das so deins, Physik und Chemie?
Ging
gar nicht so, ne?
Okay. Das ging überhaupt nicht. Und damals war ich nur gut in Kunst und Sport. Aber das war ja dann überhaupt nicht.
Also nur klatschen und springen. Also nur.
Ja.
Geil.
Also.
Aber du, ich habe auch Chemie und Physik waren. Also Chemie war das allererste Fach, was ich abgewählt habe im Abi dann, weil ich wirklich. Da habe ich, glaube ich, in der 5. Klasse habe ich schon den Anschluss verpasst. Da war schon Schluss. So, da habe ich schon gemerkt. Erst ging das noch ganz gut und dann habe ich so irgendwie, das war völlig böhmische Dörfer für mich. Und Physik war irgendwann dann auch. Jetzt denke ich manchmal, ey, ich habe letztens an meinem Sinti rumgesessen und wollte den auseinanderbauen und so.
Ja.
Bin da so ein bisschen inspiriert von Frank Sinatra aus Wien. Grüße an Frank an dieser Stelle. Der immer so, dachte ich so, das musst du jetzt auch hinkriegen, baust den selber auseinander. Und dann habe ich so gedacht, dann bin ich zu so einem Typen gegangen hier aus der Stadt, so einem richtigen Urgestein, der so irgendwelche Verstärker von Uralt-Bands zusammenlötet und hab dem dann gezeigt, wo die Problematiken sind und dann fing der mich an, so auf Hallisch so zuzuquatschen mit so, naja, da müsst ihr gucken, ja, so Verstärker, da müsst ihr mal sehen, wo ihr der Lötstelle ist, da müsst ihr mal, hört sich dir noch ein B-Board, den musst du gucken, da gehst du mal. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der von mir wollte. Und ich dachte so, fuck, hättest du da mal in Physik aufgepasst bei Elektrotechnik, so uncool ist das eigentlich nicht, aber ja, jetzt zu spät.
Mal. Im Nachhinein bereut man das doch alles.
Das stimmt, ja, aber du, ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen, wenn ich jetzt so alt wäre, weil es gibt viel zu viel interessante Sachen, wenn man 17, 16, 15 ist. Da gibt es Mädchen, Jungs, Blumen, Drogen.
Man kann das alles heutzutage über YouTube lernen, wenn man es wirklich will.
Ja, das stimmt, aber es ist viel schwieriger. Es geht, ja, also ich habe, wie viele Tutorials ich mir über alles Mögliche schon angeguckt habe und dann denke so, ja, Ja, ich verstanden. Na klar, genau so funktioniert das. Genau so ist es. Und dann guck, und dann kommt so 3 Wochen später dasselbe Problem und ich gucke mir dasselbe Tutorial nochmal an, weil ich es schon wieder vergessen habe, so, weil die Birne nicht mehr so fit ist. Das ist das Problem.
Ja, total.
Aber, naja. Okay, dann hast du sozusagen diese klassische Ausbildung, die dir wahrscheinlich aber trotzdem heute noch hilft. Das heißt, du hast auch so ein bisschen Kenntnisse von Noten und so, ne? So kommt man ja dann doch nicht ganz durchs Klavier lernen, ohne Noten lesen, wird ja dann doch irgendwann schwierig.
Ja, ich finde es wichtig, auch ganz früh anzufangen, weil das würde ich auch bei meinen eigenen Kindern so machen, weil man trainiert ja das Gehör dadurch.
Mhm.
Und ich finde, gerade beim Produzieren, egal wie viel geiles Equipment oder schlechtes Equipment gerade am Anfang man hat, da muss man halt einfach ein gutes Gehör sich entwickeln und darauf kommt es dann an.
Ich finde vor allen Dingen, dass du halt gerade heutzutage mit den ganzen Hilfsmitteln, die es da irgendwie gibt, mit, Chord Finder und Autotune und irgendwie 1000 Sample Libraries, die du irgendwie nehmen kannst. So. Das ist alles cool und das führt natürlich dazu, dass du dass die Barriere, Musik zu machen, immer weiter sinkt und immer mehr Leute einfach da reinkommen können, was da irgendwie total cool ist. Aber es gaukelt dir halt auch so eine, dass das alles so mal nach Zahlen mäßig ist. Das ist so ein bisschen wie wenn du halt dein Leben lang mal nach Zahlen machst, so du wirst halt niemals ein geiler Designer werden, so, weil das halt, dir fehlt halt dann, wenn die Zahlen weg sind, dann ist halt schwierig. So,
ja,
und deswegen
und dann,
ist so,
was machst du dann?
Genau, dann kannst du so ein bisschen üben, wie das grundsätzlich funktioniert mit Form und okay, wenn ich den Pinselstrich so mache, dann okay, und dann kommt das bei raus. Aber wenn du nicht irgendwann lernst, das zu übersetzen in eine eigene Sprache, in einen eigenen Pinselstrich, um in diesem Gleichnis zu bleiben, dann wird das halt nichts. Und deswegen ist, wenn man halt nicht früh anfängt, hast du schon ganz recht, wenn du irgendwann mit 30 dann für dich entdeckst, dass du jetzt doch nochmal anfangen willst mit Musiktheorie und dein Ziel ist aber eigentlich jetzt nicht zu lernen, wie die C-Dur-Kadenz mit F und G geht und was die parallelen Molltonarten sind, sondern du willst eigentlich die ganze Zeit die geilsten Jazz-Akkorde spielen, weil das irgendwie der Sound ist, der dich triggert, dann wird es halt enorm schwierig mit 30 sich erstmal die Basics draufzuziehen und dann noch dieses ganze Zeug on top. Während wenn du vielleicht in deinen, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren schon mal die Basics irgendwie gecovert hast, auch wenn du damals gedacht hast, boah, das ist stinklangweilig, kein Mensch braucht C und F und G-Dur in der Kadenz und parallele Molltonart, klingt alles scheiße, interessiert mich nicht. Aber dann kannst du halt viel einfacher darauf aufbauen. Das habe ich bei mir so gemerkt.
Ja, also ich habe ja damals bei der klassischen Klavierausbildung oder bei den Lessons habe ich ja auch die ganzen Techniken gelernt, also wo man hoch und runter, also wie sagt man, die ganzen
die Fingerübungen.
Die Fingerübungen, genau.
Etüden,
das fand ich
diese
auch,
stinklangweiligen Etüden.
Und dann, also ich fand das ja auch ganz schlimm, oder nicht ganz schlimm, aber ich so, ja, okay, was bringt mir das? Aber im Nachhinein bringt es mir schon was jetzt, vor allem, weil ich dann eben bessere Runs machen kann. Und da das meine Finger da schon irgendwie da noch irgendwas recallen können vor 30 Jahren.
ist tatsächlich so, weil ist dann so. Man hat zumindest auch ein Gefühl, so müsste es eigentlich klingen. Und dann kann man ja immer noch so ein bisschen mit MIDI-Noten ein bisschen schieben und sagen, okay, der war nicht ganz im Time oder hier ein bisschen dann, aber der Groove und das Gefühl war da, okay, dann schneide ich das nochmal so ein bisschen.
Richtig.
So, lass mal, bevor wir jetzt gleich in deine musikalische Aktivität abtauchen, lass mal kurz quatschen. Du bist nämlich auch als Designerin aktiv und auch gar nicht so unerfolgreich, will ich mal sagen. Du hast 2010 im Prinzip schon angefangen mit Design, hast aber 2018, 19 erst deine erste richtige LP, deine erste Musik so rausgebracht. Warum erstmal so, also wie bist du in das Design gekommen als erstes und als zweites dann nochmal, wann kam die Musik dazu oder war die schon immer da oder wie ist das so?
Ja, finde ich cool die Frage. Genau, also 2008 habe ich studiert und da hat es dann angefangen, ich habe dann Leute kennengelernt, die dann in dieser Musikszene total drin waren. Und da habe ich einen Kumpel gehabt, der war total in dieser Beat-Szene schon drin. Also der war sehr, sehr musikaffin und hat immer gedickt. Er sagt, hey, wie, du musst dir das mal anhören. Also zu, als wir dann Porträts gezeichnet haben, immer gemeinsam, hat er mir dann Flying Lotus gezeigt.
Ja.
Und On-Ra und weißt du, was, alles, was ja damals dann so auf dem High war, 2008, 2010. Ich so, boah, das ist richtig geil. Und dann habe ich mir das alles reingezogen und habe auch richtig gedickt und war dann auch total in dieser Welt drin. Ich habe ja dann immer schon eine gleiche Ausbildung gehabt, also zwischen Kunst und zwischen Musik, als ich jünger war, aber ich bin dann in die Kunstrichtung eher abgedriftet.
Und was hast du dann studiert?
Ich habe Kommunikationsdesign studiert, ja. Also heißt Grafikdesign, aber mit Schwerpunkt Illustration, also sehr viel gezeichnet.
Ja.
Und ich fand aber diese Musikwelt total interessant für mich und ich wollte unbedingt einen Blog haben. Aber es gab keiner meiner Freunde, die selber Musik gemacht haben, sondern die haben alle nur Musik gehört, auch immer den neuesten Shit gehabt und mir gezeigt. Aber ich sage, hey, aber irgendwie, ich will diese Musik machen. Und damals als Studentin hatte man ja natürlich nicht so viel Geld. Da war Equipment sehr, sehr teuer. Ich sage, ja, okay, dann konzentriere ich mich lieber auf Grafikdesign und habe dadurch aber doch irgendwie den Zugang zu dieser Beatwelt gesucht und habe dann meinen ersten Gig sozusagen gelandet mit Onra und habe dann für den dann das Cover Artwork gemacht.
Mhm.
Und also China Series Part 2. Und dadurch sind dann sehr viele Labels und andere Producer auf mich aufmerksam geworden. Also das ist alles während dem Studium passiert und habe dann ja für diverse Labels Cover Artworks gemacht, digital, dann auch für I'm Nobody, das Elevated Album, das Cover Artwork designed. Und dann gab es eine...
Okay, lass mal ganz kurz, ja. Bevor du dann in die Fashion-Sachen dann reingehst, die jetzt wahrscheinlich kommen werden. Wie ist es denn zum Beispiel zu dieser Zusammenarbeit mit Onra gekommen? Also ich stelle mir das jetzt vor, man sitzt so irgendwie da und entdeckt diese Beat-Welt für sich. Und Onra ist da ja auf jeden Fall dann jemand gewesen, den du da auch sozusagen gleich entdeckt hast. Richtig. Und dann macht man irgendwie so 2 Jahre später oder ein Jahr später das Cover-Artwork für so jemanden. Das passiert ja wahrscheinlich eher durch so ein, sag mal, so ein Fan-Anschreiben oder was. Oder ey, ich habe hier was gezeichnet, hast du Bock? Guck mal. Und der hat gesagt, ey, finde ich geil oder wie ist das passiert?
Nee, also ich habe ihn damals auf Social Media gefollowed, also auch unter anderem auf Twitter. Und da gab es dann einen Aufruf, er bringt seine China Series Part 2 raus und sucht noch Grafikdesigner dafür und würde einen Contest starten. Bitte sendet mir ein paar Arbeiten. Ich so, wow, okay, das kommt ja wie gerufen. Also saß ich dann da und habe dann was gemacht, habe es dann auch abgeschickt. Und habe auch nie wieder was gehört. Dachte ich mir, ah ja, okay, hat er halt doch nicht gesehen. Gab es wahrscheinlich zu viele Submissions. Und tatsächlich ein Jahr später, wo ich das komplett vergessen habe, kam eine E-Mail von Onra. Hey, ich habe deine Sachen gesehen, ich finde es richtig geil. Lass uns das machen. Und da war ich natürlich, total geflasht, so wow, okay, dass es jetzt doch noch überhaupt dazu kommt. Und
hat er gesagt, warum das so lange gedauert hat? Also gab es da Probleme mit dem Label oder was oder wie?
Ja.
Oder?
Ja. Es gab Probleme mit dem damaligen Grafikdesigner. Also anscheinend hat er schon angefangen und es lief dann doch nicht so gut. Und ich weiß nicht genau, was es dann war. Und dann hat er den, glaube ich, gekickt oder so. Und dann hat er jemanden Neues gesucht.
Okay.
Genau. Und dann war ich eben an der Reihe und habe dann meinen Stuff dann.
Und war das ein, also muss jetzt da keine Zahlen nennen, so, aber nur das, war das dann so ein just for the love of it Deal? Oder hat er dann schon auch gesagt, okay, was willst du denn haben und ich zahle dir jetzt auch noch was dafür? Oder?
Naja, also eben, und das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, in meinem Werdegang, dass die Labels, also wenn man in der, sorry, jetzt bin ich selber mittendrin in dieser Industrie, aber in der Musikindustrie wird halt einfach nicht gut bezahlt, vor allem nicht an Grafiker, weil es also wirklich die letzte Instanz ist. Mhm. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, das war auch einer der Gründe, warum ich dann aufgehört habe damit.
Mhm. Okay.
Mit Cover-Arbeit.
Ich glaube, das ist tatsächlich, also ich kann dieselbe Erfahrung, das ist, glaube ich, egal, was du für einen Job da in der Musikindustrie hast. Also das trifft, glaube ich, den Produzenten genauso wie den Grafiker, ob es der Mastering-Engineer ist oder der Produktmanager. Ich glaube, es ist da überall das Gleiche, nämlich dass diejenigen, also es gibt welche, die werden gut bezahlt. Das sind so die dann irgendwann top-notch sind. Aber auf dem Weg bis dahin ist es halt sehr schwierig. Und bis dahin wirst du halt nicht bezahlt, wenn du nicht sozusagen schon deine Sporen verdienen und sowas. Und damit wird halt viel in dieser Musikindustrie gearbeitet, glaube ich. Ja. Mit diesem Traum, der dann verkauft wird und so nach dem Motto, ja, aber wenn du jetzt das, dann ist ja beim nächsten bist du ja dann so. Und der nächste Job ist dann aber wieder für den, dann wird wieder einer gesucht, den man dann dem nächsten Job verkaufen kann sozusagen.
Ja, richtig. Und was ich ein bisschen schade finde in dieser Industrie, ist dann ab dem Zeitpunkt, wo sich ein Label, sich ein Status sich erarbeitet hat, ist es wie, als würden sie take it for granted, dass man es halt macht, gell? Mhm. Also da wird dann auch nicht mehr gefragt, so hey, wie viel hättest du gerne dafür, oder dass man da von vornherein über die Zahlen redet. Also leider ist es dann doch so, dass man dann darüber reden sollte, auch wenn da nicht viel Budget dahinter ist, aber einfach out of respect, finde ich, und appreciation für den Künstler oder die Künstlerin. Und es war dann teilweise nicht mehr so, und dann dachte ich mir, ja, fuck it. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wenn ich wieder zurückkomme, dann werde ich nur noch meine eigenen Sachen machen.
Und das hast du dann auch getan. Und das ist richtig. Am Ende ist das auch, glaube ich, immer der beste Weg. Also es gibt natürlich auch Labels, die das alles cool machen und die da sehr Open Books arbeiten. So, das klar, und das rührt, das sind aber meistens auch Labels, die von so Leuten auch dann betrieben werden, die irgendwie daher kommen, ja, die das irgendwie kennen, die selber schon auf der anderen Seite des Tisches gesessen haben. Ja. Aber generell, klar, gibt es sehr, sehr viele Labels, weil es ja auch so viel Angebot gibt. Ja, es gibt wahnsinnig viel Angebot an Künstlern und es gibt wahnsinnig viel Angebot an Grafikern. Und jeder hat ja irgendwie den Traum, dann das Cover natürlich für den nächsten großen Big Star zu machen und dann die dicken Deals mit irgendwem anderen einzusacken.
Ja. Total. Aber ich finde es auch wichtig, dass man als Künstler oder Künstlerin auch weiß, dass man sich da gegenseitig nicht ruinieren darf innerhalb der Industrie. Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt, wo du was umsonst machst, denkt sich dann das Label, kriegt man ja umsonst.
Warum soll ich denn jetzt dem anderen was bezahlen?
Ja. Genau, richtig. Mhm. Und dann geht das so weiter. Und wenn man als Künstler da auch nicht nachfragt und da true ist zu sich selber, dann wird es so weitergehen. Es ist wie für immer Intern sein, aber unbezahlt arbeiten als Intern. Ja. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Und da wollte ich einfach ehrlich sein zu mir selber und meine eigene Arbeit wertschätzen. Und das muss halt einfach stattfinden.
Ja.
Ja, genau.
Und dann hast du aber in dieser ganzen Zeit, wie lange ging das ungefähr, diese Grafik-Sachen für andere Künstler-Labels, sage ich mal?
Genau, es ging ja dann, ich sag mal, 2014 war dann das Letzte, was ich gemacht habe. Das war dann, ich glaube, in I'm Nobody, wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich aufgehört mit den ganzen Cover-Artworks-Geschichten, war dann aber eher fokussiert an meiner, Design-Career, sage ich mal, und habe dann da den Fokus reingesteckt und wusste aber, dass ich dann in Richtung Fashion gehen will, und habe da auch sehr viel gemacht für mich selber und habe dann letztendlich auch den Job bei Adidas bekommen, und da war ich dann die letzten 4 Jahre. 4 Jahre war ich da.
Designerin bei Adidas und hast da aber auch unter anderem so ein paar ganz interessante Projekte gemacht. Erzähl mal. Also auch musikalisch interessante Projekte. Haben die dir, oder erzähl erstmal die Projekte, damit die Leute
wissen. Ich mache das eigentlich immer noch.
Also bist du noch, bist du als Freelancer jetzt?
Jetzt als Freelancer, weil ich ja jetzt auch die Musik habe und da ist es ganz toll, dass man das dann so zur Hälfte machen kann. Also ich bin Apparel Graphic Designerin und mache die ganzen Grafiken auf alle Produkte, also Schuhe und T-Shirts. Also nicht nur T-Shirts, sondern wirklich ganze Ranges an Klamotten und alles, was man dann sieht an Grafik, wurde von einem Apparel Graphic Designer dann gemacht. Und da habe ich dann bei Adidas Originals sehr viel designt und hatte sehr, sehr interessante Projekte. Unter anderem dann auch mit Kollaborationen mit Pharrell und dann zuletzt dann auch mit Beyoncé. Ich habe sehr, sehr viel gelernt.
Das heißt, wie stelle ich mir das dann vor? Ich nehme an, dass man wahrscheinlich dann nicht im Zoom-Call mit Beyoncé sitzt, sondern dass Beyoncé dann einfach sagt, mach da mal was und dann wird das Management approved dann oder halt nicht.
Ja, doch, also man sitzt schon. Ich war bei dem allerersten Job dabei, da war das alles noch sehr hektisch. Also da sitzt man schon in einem Zoom-Call mit ihr und ihrem Team, genau. Und da ist dann auch meine Kollegin tatsächlich nach L.A. geflogen. Zu der Zeit gab es dann irgendwelche internen Trouble, bin ich nicht geflogen. Aber eigentlich fliegt man schon nach Amerika, nach L.A. zu dieser Künstlerin. Oder die kommen nach Herzogenaurach. Und ja, bespricht dann dort eben die Range und daraufhin wird dann, designt man dann.
Das heißt, da ist dann so eine Beyoncé und so ein Pharrell, die sich dann da schon auch, also die committen sich dann auch hundertprozentig dazu und sagen, okay, das soll so und so aussehen und dann gehen die bis ins letzte Detail mit und sagen dann, kannst du jetzt, da oben können wir das einen anderen Stoff machen und kann da ein Streifen weniger hin? Nein, kann nicht, wir sind Adidas.
Richtig, also die haben ja auch ihr Team dort und dann gibt es das Adidas Design Team und dann wird eben zusammen kollaboriert und da muss man sich dann auf etwas einigen am Ende des Tages, was dann von beiden Seiten kommt. Aber das die endgültige Entscheidung hat dann natürlich Beyoncé in dem Fall.
Hast du auch hast du bei der letzten Pharrell-Kollektion mitgearbeitet, die jetzt gerade rausgekommen ist?
Ich habe bei einem Projekt mitgemacht, das war auch ein Teamprojekt, also sehr oft war das immer ein Teamprojekt, nur bei Beyoncé war ich dann alleine als Grafikdesignerin, aber ja, also es ist, Pharrell hatte so viele Jobs und wir haben immer mal wieder was gemacht für Pharrell, genau.
Ich hatte mir nämlich tatsächlich, also ich bin auch, jetzt machen wir eine ganze Menge Adidas-Werbung, wollen die uns, red da mal mit denen, dass die mal uns hier den Podcast mal dick sponsern, das geht ja ran. Ich habe tatsächlich auch eine Menge Adidas-Sachen. Bin da ganz. Ich mag das tatsächlich. Ja. Irgendwie ist auch so Hip-Hop-kulturmäßig gut.
Total.
So, man ist damit irgendwie groß geworden. Und da habe ich mir letztens nämlich auch diese Pharrell. Da gab es eine neue Pharrell-Kollektion und da habe ich mir so ein Hoodie bestellt. Oder ich glaube ein Pullover und ein Hoodie, ich weiß nicht mehr. Und da ist wahrscheinlich der Apparel Graphic Designer gerade nicht da gewesen, weil da war nämlich einfach nichts drauf. Da war einfach nur hinten, innen drinne, ein Label, auf dem Pharrell Williams Adidas stand. Ansonsten war das ein schwarzer Pullover mit nichts drauf. Und ich dachte so, irgendwas muss doch hier sein. Ich habe es gesucht und war halt hinten im Nacken war dann nochmal ein Adidas-Logo, ein ganz normales Adidas-Krone-Logo. Black on Black eingestickt, so 2 Zentimeter breit. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn es mal richtig läuft bei uns, dann machen wir auch mal eine Kollektion mit Adidas und sagen, pass auf, mach einfach einen schwarzen Pullover, aber ich will die Hälfte abhaben davon.
Ja, du, aber ganz ehrlich, oft ist weniger mehr.
Ja, ich weiß.
Ich trage auch fast gar keine Sachen mehr, die da so komplett voll sind mit irgendwelchen Grafiken. Ich bin da total minimalistisch geworden, seitdem ich das mache.
Das ist witzig. Ich habe damals ich habe ja auch lange für Merch Store gearbeitet und habe da so, hatte da so ein, ich habe jetzt nicht Grafiken gemacht, weil ich male und schreibe wie ein Fünfjähriger. Und das ist schon nett ausgedrückt, ja. Also ich habe wirklich Angst, Sachen per Hand aufzuschreiben, weil ich denke, dass Leute mich einfach hart auslachen dafür. Das ist wirklich. Aber ich habe damals trotzdem diesen Produktmanagement-Teil gehabt und habe sozusagen diese Kommunikation gehabt. Das heißt, ich hatte dann einen Grafiker oder einen externen Grafiker oder einen internen und habe dann mit dem zusammen sozusagen die Vision entwickelt und sie dann den Künstlern präsentiert beziehungsweise den Künstlern vorher die Vision abgecheckt und dann das übersetzt für den Grafiker. Und da kann ich mich auch an so ein paar Künstler erinnern, zum Beispiel an den lieben Max Herre. Die hatten halt so ganz krasse Vorstellungen von Merchandise und wollten das halt auch so minimalistisch, weil er ja natürlich auch so ein Grown Man war und irgendwie natürlich dachte, naja, aber ich trage ja alles sowas nicht mit großen Logos und so. Yeah. Und die haben dann auch genau sowas im Prinzip wie diese Pharrell-Sache mit so, ja, so Inside Out, Washed, Pullover und cool und cozy und dann irgendwie ganz hinten im Rücken ganz klein so ein Weblabel mit Max Herre drauf. Yeah. Und ich habe ihnen halt gesagt, dass auf den Kopf, Leute, ich weiß, dass du das anziehst, aber deine Fans werden das niemals anziehen, weil das ist halt viel zu leise so. Ich gebe ja keine 60 Euro aus für einen schwarzen Pullover. Ich will ja jetzt 60 oder 70 Euro ausgeben, weil ich Max Herre Fan bin und das will ich ja auch irgendwie dann zeigen. So, ne?
Das ist ganz crazy, weil wenn man da wirklich irgendwann einen Status hat, zum Beispiel wie Kanye, da kostet ja auch einen Pulli, wo überhaupt nichts draufsteht. Für 200 Euro.
Genau, ja, das stimmt. Dann tust du das. Aber das ist, ich weiß gar nicht, diese 200 Euro T-Shirts, die der gemacht hat, ne? Das waren weißen. Waren das seine oder war das eine Collab mit irgendeiner Marke?
Nein, es waren seine. Und dann aber auch noch peinlicherweise Gildan-Shirts, wo ich diesen Tag nicht abgemacht
habe. Echt jetzt? Das war ein Gildan. Weißt du, was ein Gildan-Shirt kostet im EK?
Natürlich.
Das ist das günstigste T-Shirt, was du kaufen kannst. Und das ist so richtiger Lappen nach dem Waschen.
Aber du, selbst Kanye weiß Bescheid.
Und der hat 200 Euro für ein weißes Gildan-Shirt genommen. Ja. Einfach nur, weil das bei ihm im Shop verkauft wurde. Also der hat da nicht mal einen Tag drin gehabt oder so. Nix. Da war das Gilda an Hangtag drin und das war's.
Ja, er hat es vergessen rauszunehmen, dann gab es ja voll den Skandal.
Das ist aber, ich finde es viel fresher, wenn er es einfach so gemacht hätte, wenn er gesagt hätte, du, ich habe hier weiße T-Shirts, richtig geil, kosten 200 Euro, kannst du bestellen und dann schicke ich dir das einfach geil verpackt und dann ist dieses Gilda an Hangtag da dran. Das wäre so. Und so ein Fickfinger drinne, weißt du? So. Du Trottel. Aber okay, du kannst ja auch wieder zurückschicken.
Ja,
ne? Okay,
ja, natürlich. Ah. Aber die Superfans, die machen es halt dann nicht. Gell? So, ja, dann nehme ich auch einen Gildan. Reicht es auch.
Genau. Alter Schwede. Ja, da weißt du, wie viele Kanye West Shirts ich im Schrank habe. Mensch.
Ja, hast du welche?
Ich habe Gildan Shirts, habe ich bestimmt ein paar.
Das weiß man bloß nicht. Ne?
Genau, man muss es, aber kann ich ja bei eBay reinsetzen, so Original Kanye Shirts. Super. Ja. Naja, also deswegen konnte ich mir so, wobei das bei Adidas glaube ich sogar noch funktioniert, weil das ist ja so eine, wenn das eine richtige Marke ist, dann ist es ja nur noch ein zusätzlicher Auflader mit so einer coolen Persönlichkeit wie Pharrell oder so. Aber wenn du jetzt Merchandise machst und das so ganz reduziert, ich glaube, das ist immer schwierig. Kommt auch immer auf den Künstler drauf an, hast du recht. Ja. Aber das war so meine Erfahrung, dass laut da schon, wie sagt man, stumpf ist Trumpf. Das war einfach immer so, ne? Also je lauter und je platter das Logo oder der Commercial Approach davon, desto besser hat es irgendwie funktioniert.
Ja, aber die Leute, weißt du, die tragen das, weil sie ja damit was repräsentieren. Also es geht ja alles Hand in Hand, die Musik und Fashion generell. Und da ist es den Leuten egal, wie viel die dafür zahlen, wenn sie dazu gehören zu dieser Subculture. Und zahlen halt dann einfach viel.
Machst du, wenn du heutzutage Musik machst, denkst du, beim Machen schon an das Cover-Artwork oder passiert das vielleicht sogar vorher? Oder also weil du machst ja alle deine Cover-Artworks selbst, logischerweise, genau. Weil du willst ja keinen anderen Grafiker bezahlen müssen.
Ja, genau. Richtig.
Du bist ja jetzt auf der anderen Seite des Tisches.
Hast du mich ertappt dabei?
Oder du hast ja das viel bessere Argument. Du kannst ja sagen, ey, du kannst ja mal was schicken. Und wenn es mir richtig gut gefällt, nehme ich's. Aber es muss mir richtig gut gefallen, weil ansonsten kann ich es auch selber machen.
Oh mein Gott. Vor allem, wer bin ich denn auf diesem... Nein, das war
Spaß. Ja, okay. Aber ist das so ein Prozess bei dir, dass du beides zusammen denkst?
Also tatsächlich beim Musikmachen fokussiere ich mich auf die Musik und erst im Nachhinein stelle ich mir dann die Welt vor, wie es dann visuell aussehen kann. Und ich finde das auch immer interessant. Ich glaube, im letzten Podcast hast du, nicht im letzten, aber in einer der Podcasts hast du gesagt, du schaust dir mal Bilder an und lässt dich davon inspirieren und dann machst du Musik. Aber ich finde, das ist immer so ein Zusammenspiel eigentlich. Das kann ich gar nicht so pauschalisieren. Vielleicht habe ich dann manchmal doch Bilder im Kopf und lass mich dann subconsciously davon inspirieren. Aber tatsächlich jetzt bei meinem kommenden Album, da habe ich zuerst Musik gemacht und dann erst das Cover und dann den Weltenaufbau. Oder das Weltenaufbau? Nee.
Den Weltenaufbau.
Den Weltenaufbau. Okay. Mhm. Genau.
Weltenaufbau innen, im Zweifel.
Ja, genau. Aber es ist immer ganz schön, weil ich bin ein sehr visueller Mensch und da kommen die Bilder auch immer sofort.
Ja.
Also, da, ja.
Also ich finde es auch auf Track-Ebene finde ich es auch schwierig. Aber was mir manchmal hilft, ist so ein bisschen, wenn ich so in größerem Kontext denke, also in einem Album-EP-Kontext oder so, dann kann es manchmal sein, dass ich mir schon so überlege, okay, wie kann die heißen, was der All-Over-Sound sein und was ist so das optische, bildliche, grafische Pendant irgendwie dazu, ohne dass ich jetzt eine ganz, ganz konkrete Vorstellung habe. Aber das ist so das, was ich auch, glaube ich, meinte mit so Bilder angucken. Ja, dann gibt es so bestimmte Stimmungen, wo ich denke, so, okay, das ist so die optische Welt und so, das müsste zu so einem Bild, müssen alle diese Songs müssen zu so einer Art Bild irgendwie passen, so vom Vibe. Das muss gar kein Bild sein, das kann auch nur in meinem Kopf so ein Vibe sein, aber so ein Bild bringt es dann so schön auf den Punkt, dass es so optisch ist, was man festhalten kann, was man immer wieder aufmachen kann, so, ne, immer wieder in den Mood zurückkommt, so.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber nur bei meinem, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinem Musikprozess, beim Machen, ich weiß teilweise gar nicht, was dabei rauskommt. Weil manchmal stelle ich mir vor, oh, jetzt will ich so einen richtigen vibey Track machen, so wie Maxwell, so mit diesen West Coast City, und dann kommt am Ende dann so ein harter... elektronischer Track dabei raus, was ich eigentlich gar nicht geplant habe. Und
aber lässt du das zu, ja?
Also ich lasse das zu.
Ja, okay.
Absolut. Ich muss das zulassen, weil ich will ja auch offen an die Sache rangehen. Und ich werde aber selber von mir immer überrascht sein, was dann dabei rauskommt, weil man will ja die Person oder den Künstler nicht kopieren oder so. Nee, weil der Sinn der Sache ist ja dann, dass man die Mood einfängt und dann du dadurch motiviert bist, auch etwas zu machen. Vielleicht was Ähnliches, aber am Ende, was dann rauskommt, ist ja dann deins. Und das ist ja dann auch Ziel.
Ja, das hat ja auch nichts mit Diebstahl oder Klauen zu tun.
Ja.
Weil es ist ja ein... Also es ist ja ein genereller, immer wiederwährender Prozess, ja. Ein Maxwell bedient sich auch, der hat auch Sachen, die er quasi hört. Die wiederum haben auch Sachen gehört, die sie dann dazu. Richtig. Also es ist immer so ein Remix eines Remix eines Remix.
Absolut.
Von daher ist das auch voll okay. Ich finde es halt echt manchmal, mir fällt es in den letzten Jahren zumindest immer schwieriger, mir diese Freiheiten zu nehmen. Manchmal schaffe ich das, aber also die Freiheit zu sagen, ich lasse jetzt mal laufen und guck mal, wo es hingeht, weil irgendwie ist immer so eine, gibt's immer so eine Deadline, so, auch wenn die nur in meinem Kopf ist, irgend so ein, so ein Typ, der irgendwie auf meiner Schulter die ganze Zeit sitzt und sagt, so, aber du musst jetzt mal ja schon noch, also zwei Beats musst du mal jetzt fertig machen für die und die Platte und die müssen so und so klingen und die musst du dem aber bitte auch bis nächste Woche schicken und dann brauchst du mal noch eins für die und da hast du da auch noch ein Projekt, das klingt übrigens immer so und so, das muss jetzt dazu passen und dann bin ich immer in so einer Drucksituation, dass ich selten mal mich einfach ransetze und so einfach mache, sondern irgendwie immer schon mit so einem Helm auf dem Kopf. So, bitte, da geht's jetzt lang.
Aber dann ist die Frage, machst du das dann für dich selber bei deinen eigenen Projekten oder Projekte für Klienten?
Naja, ich versuche ja tatsächlich schon so wenig Klientenprojekte zu machen wie möglich. Also ich suche mir die Klienten so aus, dass es dann irgendwie mir auch immer, also ich mache nicht mehr Sachen, die ich nicht fühle. So, das, da gibt es sicherlich Momente in so einer Karriere, wo man das macht, auch weil das auch einen weiterbringt, weil das auch ein Teil ist, auch mal zu gucken, wie komme ich denn mal an, wenn ich meine Komfortzone verlasse und vielleicht lerne ich auch was dazu. Und manchmal bin ich da vielleicht auch schon so ein bisschen zu sehr immer in meiner Komfortzone und denke so, manchmal könnte ich vielleicht auch mal was probieren, was jetzt nicht ganz so im ersten Moment dem entspricht. Ja. Aber eigentlich passiert es immer, weil auch ich mir selber ja so eine Brille aufsetze und sage, okay, was will ich jetzt als nächstes von mir hören? Und versuche mich natürlich dann in den Hörer rein zu versetzen und denke mir, was will der jetzt als, was würde dem als nächstes gefallen?
Ja.
Und dann, das ist ja so eine Mischung, auch aus Selbstverwirklichung und aber auch nach der Suche, okay, was könnte das nächste Geile sein? Und dann will man das auch ausprobieren.
Ja.
Und manchmal passiert es aber auch, dass man dann mal einen ganz anderen Abdrifter nimmt. So. Ich habe letztens, glaube ich, was angefangen und wollte eigentlich für so ein Lettern-Projekt was machen und mit so ganz verrückten 13 Achtel-Takt irgendwas, weil ich dieses Terminator-Theme, dieses das sind irgendwie 13 Achtel, das ist so ganz verrückt. Ich dachte, ey, damit muss ich unbedingt mal was machen. Hab das dann komplett nachprogrammiert und dann wollte dann, und da habe ich ja gemerkt, irgendwie, da geht auch nur dieses geht auch nur das drüber. Alles andere klingt irgendwie immer scheiße und immer unrund. Und das ist dann, hat sich irgendwie entwickelt zu so einer kompletten Hausnummer, die ich bis heute nicht released habe. Und da habe ich mal so freigelassen und das war dann irgendwie geil. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, als würde ich selber so einen Lehrer haben, der mir auf die Finger haut und sagt, na, konzentrieren Sie sich jetzt mal, machen Sie mal das weiter, was Sie heute früh angefangen haben. Wir machen jetzt hier nicht malen, wie wir lustig sind, sondern wir malen das Bild von der Sonne.
Ich finde es richtig interessant, wie du mit dir selber dann doch umgehst in diesem kreativen Dasein, weil für mich, also ich, die Leute, was sie jetzt von mir kennen, was ich released habe, ist ja sehr so, eher so vibey, eher chilliger und, aber das ist nicht alles, was ich mache. Und gerade wenn ich da ganz, ganz frei an diese ganze Sache rangehe, dann entstehen auch viele, viele verschiedene Sachen. Und das bin aber dann auch ich. Und ich will das gar nicht verhindern. Und ich will natürlich.
Aber in dem Moment, wo du dann die Entscheidung treffen musst, welcher dieser Songs kommt jetzt auf das neue Salty V Album, dann kommt doch dieser Moment, oder nicht? Wo du dann sagst, ja, das ist eigentlich ganz geil, aber das ist jetzt way out of the box und das passt da jetzt nicht rein.
Ja, genau. Aber dann fange ich einen neuen Beat an. Dann packe ich den Beat in den anderen Ordner zu irgendwie Heavy Electronic Beats oder so.
Ja.
Da kann mal jemand einen Grime-Rapper drüber rappen. Und wenn ich dann einen anderen Beat habe, den ich neu angefangen habe, der dann eher dazu passt, dann packe ich es da rein. Also das ist dann, also irgendwie, da will ich mich nicht von vornherein einschränken lassen. Ich mache ja auch sehr viele Beats und ich kann dann immer ungefähr abschätzen, dass wenn ich jetzt mit diesen Percussions anfangen oder mit solchen Chord Progressions, dann kommt wahrscheinlich so ein Beat am Ende dabei raus. Das kann ich schon natürlich kontrollieren, aber ich möchte mich da nicht von Anfang an da so festlegen. Also ich will da echt frei rangehen.
Ja, du hast recht, wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenke, gibt es schon ab und zu solche Momente, aber
ja.
Und was ich vor allen Dingen merke, ist, dass man halt niemals, also das sowieso niemals, aber viel häufiger, als man denkt, Sachen nicht umsonst macht. Und dass sich Zeitpunkte einfach, also das geht immer um den richtigen Moment. Also es ist ganz oft so, dass ich Sachen mache, in dem Moment irgendwie ich Gefühle für habe, das klingt jetzt fast schon ein bisschen erotisch. Aber ich habe Gefühle für meine Musik. Doch, ich möchte mit meiner Musik schlafen. Dann habe ich Gefühle für diese Musik und denke, das ist doch was. Das ist irgendwie geil. Und dann ist es aber irgendwie, denke ich so, aber ich fahre es jetzt nicht 100% nach Hause und irgendwie passt das gerade in keinen Korb. So in nichts von meinen ganzen musikalischen Grundideen. So, ne, Projekten oder wie auch immer. Und dann liegt das rum. Und dann gibt es aber so irgendwann 1, 2, 3, 5, 10 Jahre später, da kommt irgendeine Anfrage oder irgendwer sitzt im Studio und dann ist irgendwie, und dann denkst du so, warte mal, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich hab mal, oder du gehst dann so random durch alte Projekte durch. Ich habe zum Beispiel so eine Angewohnheit, dass ich auch, wenn Sachen, dafür hasse ich mich manchmal. Aber dass, wenn Sachen noch nicht 100%, also nicht 100, aber wenn die, sage ich mal, nicht auf so einer 80%-Ebene stattfinden, also wenn die noch nicht bei 80% angekommen sind von dem, wie ich so denke, dass sie klingen müssen, dann bauen sich die nicht raus. Dann gibt es davon keinen Mixdown. Dann gibt es nur dieses Projekt. Und davon gibt es eine Menge Projekte bei mir, die dann einfach so in Vergessenheit geraten, weil der auch nicht mehr präsent ist, weil der nicht in meinem Abhöre-Ordner ist und so. Und wenn ich dann mal so mich langweile im Studio oder, na, langweilen tut man sich selten, aber dass man so irgendwie denkt, ach, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, was Neues zu machen und dann guckt man da so manchmal alte Ordner durch und dann entdeckst du manchmal Sachen und denkst, oh, voll gut, das passt voll gut zu dem, was ich gerade brauche. Das ist halt nur 5 BPM zu langsam. Und dafür sollte man sich eigentlich auch immer wieder die Zeit nehmen, weil es ist manchmal viel schwieriger, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, wir brauchen jetzt so einen heavy electronical Song.
Ja.
Dann ist viel schwieriger, den dann ad hoc zu machen, als wenn du eh gerade eigentlich eine Chill-Out-Nummer machen wolltest oder eine vibige Nummer und irgendwie dahin wanderst und das dann aber total fühlst und das dann machst und dann denkst am nächsten Tag, oh Gott, was habe ich gestern gemacht? Ich habe den ganzen Abend verdaudelt, weil ich wollte eigentlich diese letzte Nummer für mein Album machen und jetzt habe ich da irgend so einen komischen, halbfertigen Haus Electro-Track, den ich überhaupt nicht gebrauchen kann gerade. Aber 2 Jahre später ist das die Grundlage, aus dem du dann vielleicht den Welthit machst. So, ne?
Absolut.
Für dich.
Ja, und ich finde ja sowieso, also sowieso macht man ja im Leben nichts umsonst. Und ich finde, diese Beats, wo man meint, ah ja, jetzt habe ich meine Zeit irgendwie verschwendet für so einen blöden Beat, den fühle ich überhaupt nicht. Aber das braucht's. Weißt du, du brauchst ja diesen Output an schlechten Beats, um überhaupt weiterzukommen, sich selber weiterzuentwickeln als Künstler. Weil sonst stagnierst du ja.
Ja, aber ist das, also hast du das auch? Ich habe das ganz oft, dass ich, wenn ich so eine Session mache, also mit mir, mit anderen Leuten ist das eher seltener der Fall, weil dann kann ich im Notfall immer noch sagen, das lag ja an dem anderen für mich so. Und dann ist auch der Vibe meistens so anders, dass immer was Geiles rauskommt. Aber wenn man so selber in seiner eigenen Soße manchmal sitzt und dann macht man was, wenn ich dann so am Ende des Abends, bevor ich ins Bett gehe, dann so beurteilen muss für mich, okay, ist das jetzt cool oder ist das nicht cool, was ich da gemacht habe? Und dann so das Gefühl habe, man kann ja so weggehen davon, mit dem Gefühl, so, oh, eigentlich würde ich jetzt noch weitermachen und das läuft gerade so geil, aber ich muss schlafen, weil morgen um 8 muss ich dieses oder jenes machen.
Ja.
Und man kann ja weggehen mit dem Gefühl von, ich will es auch nicht so irgendwie alles, ach, scheiß drauf, ich mache morgen weiter. Und das zieht mich dann runter. Zieht dich das auch runter? Wenn ich dann so das Gefühl habe, das war jetzt so richtig nichts, dann gehen bei mir gleich so die Lampen an von, okay, du musst ja morgen am besten einen neuen Job suchen, das wird so auf kurz oder lang sowieso nicht mehr funktionieren. Und was ist denn da eigentlich bei dir falsch? Und was willst du eigentlich in dieser ganzen Musikindustrie? Du bist doch sowieso voll der Idiot. So, diese ganzen Filme gehen an. Und dann gibt's aber auch das Gegen, so, ne? dann machst du irgendwas und dann fühlst du es und findest es voll geil und denkst du, morgen Grammys, here we come, Alter.
Ja, also ich meine, wenn ich dann an dem Abend vorher was Cooles mache, dann bin ich total excited, am nächsten Tag wieder weiterzumachen. Also es ist klar.
Ja, aber das ist ja nicht schwierig. Aber wie ist es, wenn du an dem Abend nichts Geiles machst? Bist du dann am nächsten Tag down?
Nee, ich bin nicht down, weil du kannst ja immer wieder neue Beats anfangen.
Ja, ich will das jetzt aus dir rausholen, aber gut, wenn das bei dir nicht so ist, ist es geil. Aber ich weiß das ja auch. Ich weiß ja auch, mittlerweile kann ich das ja einschätzen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann wirklich da sitze und nur noch so dämonenmäßig ins Leere blicke. So ist es nicht. Aber ich bin ja so reflektiert, dass ich das weiß, dass ich mir dann sage, Mensch, Junge, jetzt hast du mal nicht die Torwand getroffen, aber morgen hast du 10 neue Bälle und dann triffst du wieder eine.
Das stimmt schon. Doch, das habe ich schon auf jeden Fall. Das ist ja komisch, wenn man das nicht hat. Also ich bin dann schon selber enttäuscht von mir. Und wenn ich am nächsten Tag mir das dann anhöre, denke ich mir so, boah, ey, ist das schlecht. Was habe ich mir dabei gedacht?
Ja.
Aber also dann, und weißt du, das Ding ist, das spornt mich dann aber dann noch mehr an.
Ja.
Noch mal einen neuen Beat anzufangen, der dann noch besser wird. Ich fühle mich dann schon defeated, wenn ich am Tag vorher schon zu viele Stunden mit dem Scheiß verbracht habe.
Ja, es ist auch, ich habe auch für mich so gelernt, oder ich muss das immer wieder aufs Neue lernen, so auch wenn man kollaboriert oder man, am meisten ist es, glaube ich, wenn man mit Vocal Artists zu tun hat, ja, die man dann produziert. Ja. Und wenn die dann kommen und einem so eine Produktion einfach so vor den Augen zerfetzen, so, ne? Und das muss jetzt gar nichts Schlimmes sein. Die müssen jetzt gar nicht sagen, ey, das ist alles scheiße, das ist der letzte Mist. So, das sagen die ja auch meistens nicht, weil sonst das wäre ja auch einfach kein sinnvolles Feedback so. Aber wenn die dann nur kommen und du denkst, du hast jetzt da. Jetzt, das ist es jetzt, das ist super geil. Dann schickst du dir das und dann müssen die nur sagen, ja, but you know, on the drum side, I feel there should be a little bit more exciting at, I don't know, 2 minutes. Und du bist so, was? Wie? Hä? Ich soll jetzt noch was anderes machen? Wie, du fühlst das nicht? Wie, du sagst jetzt nicht, das ist das Geilste, was ich in meinem Leben jemals gehört habe?
Ja.
Okay, ich bin hart enttäuscht von mir selber und ich habe dann so richtig so für die ersten 10 Sekunden habe ich so richtig Bock, das auszudiskutieren und so von wegen, ja, nee, aber wieso, das muss doch gar nicht, das macht ja gar keinen Sinn, das muss genauso bleiben, wie es ist und das habe ich gelernt, runterzuschlucken, weil das ist so ein Reflex, den man, glaube ich, hat, ich weiß es nicht, es ist wie so, wenn einer sagt, dein Kind ist hässlich,
Also, oh mein Gott,
total
einfach.
Und dann denke ich, und dann fange ich an, so zu überlegen, und dann wäre ich irgendwie kurz wütend. Und dann nehme ich diese, also wütend ist jetzt ein hartes Wort, aber so kriege ich so eine Aggression und dann versuche ich die umzusetzen in so ein, na warte, jetzt zeige ich dir aber, was ich jetzt hier mit da draus noch mache, dich wird's, so, und das ist dann, und das bringt einen weiter, also manchmal noch die letzten 10-15% dahin, wo man sonst nie hingegangen wäre, weil man sagt so, deswegen mag ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Schuko arbeiten, weil der ist genau so ein Typ, der dir das Gefühl vermittelt, das ist jetzt nicht totaler Scheiß, den du gemacht hast, aber der sagt so, ey, das ist schon ganz geil, ist wirklich cool, aber weißt du, wenn du da noch so Drum, da ist noch das, oder hier hinten noch in dem B-Teil, das muss noch irgendwie so ein bisschen, dann denkst du so, okay, und dann machst du was und dann merkst du, ey, es war am Ende, waren das 3 Handgriffe, aber es hat nochmal mindestens 20 Handgriffe gefühlt gebracht.
Ja, weil du steckst ja da oft in seiner eigenen Soße und du siehst es ja dann nicht mehr. Und dann ist es natürlich hilfreich, da einen Partner zu haben, der dir da nochmal die Augen öffnet und sagt, hey, guck dir das nochmal an. Also absolut, Collabs sind total wichtig. Also nicht nur in, ich bin da ja auch so ein Lonely Wolf teilweise und ich muss da aber schon mehr kollaborieren, weil das tut mir schon auch gut.
Aber manchmal, ich merke das aber auch manchmal, dass ich das dann ganz bewusst auch mal brauche, diese Lonely Wolf-Sachen. Ich glaube, es ist
Ja.
beides wichtig. Ich habe auch Sachen, wo ich weiß, nee, die zeige ich zum Beispiel in einem Schuko nicht. Und die zeige ich dem nicht, bevor die nicht
Ja.
released sind, weil ich
Ja.
nicht will. Letztens hat ein Artist zu mir gesagt, mit dem ich viel zusammen gemacht habe, der sagte zu
Ja.
mir, ey, ich schick dir jetzt mein Album nicht vorher, auf dem ich auch mitgearbeitet habe, so. Und ich schick dir das jetzt aber nicht, weil ich will nicht, dass du mich von meinem Film abbringst. So, weißt du, dass du irgendwie
Ja.
nochmal jetzt irgendwie sagst, ey, bei dem Song würde ich jetzt aber irgendwie, weiß nicht, die Hook finde ich jetzt irgendwie,
Ja,
da würde
total.
ich das Wort weglassen oder so. Weil
Ja.
man ist ja dann sofort in so einer
Ja.
Bewertungsding drin.
Ja.
Und deswegen überlege ich mir immer genau, wem ich Sachen schicke, weil ich manchmal vielleicht auch nicht will, dass jemand kommt und sagt,
Ja.
mach mal so. Weil ich sage, nee, das
Ja.
will ich jetzt so und wenn es damit vor den Baum läuft, ist es so.
Ja. Deswegen mache ich auch keine Cover-Artworks mehr für andere. Ich zeige es niemandem, nur mir selber. Und wenn ich ja sage, dann geht das so raus. Ja, also ich verstehe dich da total.
Also, geht es den Leuten überall gleich? Erzähl mal, wir wollten eigentlich, jetzt haben wir so viel Zeit schon verquatscht, weil wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden, aber ich fand es trotzdem sehr spannend. Du hast mir vorher noch kurz erzählt, dass du vorhast, nach LA zu ziehen. Und eigentlich wollte ich mit dir quatschen über, wie produziert man on the road? So, ne? Und wenn du bist ja immer viel unterwegs, ziehst jetzt quasi auch nach LA, bist ja aber auch so viel in LA, weil du dort Familie hast und weil dein zukünftiger Ehemann dort wohnt, oder nicht in
Genau.
LA, in Kalifornien, aber das.
Genau, bei San Francisco wohnt er
Okay.
momentan noch. Genau.
Aber ihr wollt dann nach LA ziehen? Oder nach.
Ja, also idealerweise.
Wohin genau? Wisst ihr das schon?
Ja, Orange County. Das soll auf jeden Fall in der Nähe vom Strand sein, damit wir auch surfen gehen können.
Okay, du hast also quasi vor, eigentlich dann komplett aus dem Leben auszusteigen und nur noch
Richtig.
Musik am Strand zu machen.
Hey, du, ja.
Dann ist die
Ja.
Frage, wie machst du das? Mit welchem Setup? Weil ich versuche das schon die ganze Zeit und ich zerbreche immer an einem geilen Setup für unterwegs, weil ich immer das Gefühl habe,
Da fehlt was.
ich bin nicht in meinem Studio. Und jetzt will ich genau dieses eine machen und das geht jetzt irgendwie nicht. Und dann bin ich in diesem
Ja.
Upturn-Modus.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Und vor allem, weil man ja echt tatsächlich nicht sehr viel Equipment hat. Aber darum geht es ja dann auch, downzusizen und mit dem zu arbeiten, was du dann eben hast. Und vor allem wollte ich da nochmal kurz anknüpfen an dem letzten, also an einem Topic, was du und Schuko hattest, Creativity auf
Knopfdruck,
Knopfdruck,
ja.
genau, weil dafür interessiere ich mich natürlich auch sehr und da habt ihr ja verschiedene Ansätze gehabt, wie man da auf neue Ideen kommt und so weiter und für mich ist einer der wichtigsten Sachen wirklich rauskommen aus seinem Studio, also zum einen traveln und viele neue Kulturen kennenlernen und keine Ahnung, Plattenläden diggen in Indien oder was weiß ich wo. Und da kommt man auf neue Sachen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch seine Tapeten wechselt. Heißt also, jetzt in dem Fall habe ich meinen Van also in Kalifornien habe ich einen Van. Also es ist jetzt nur von Familienvan, es ist kein richtiger Campervan, aber wir haben den jetzt so schon ein bisschen ausgebaut, dass man da drin schlafen kann. Und ich hatte jetzt zuletzt schon mein Setup mitgenommen, was sehr, sehr, sehr komprimiert ist. Aber ich fand es dann trotzdem interessant zu sehen, wie ich dann damit arbeite. Also ich habe meinen Laptop dabei natürlich, Dann habe ich.
Das ist ein MacBook Air,
genau,
oder was?
Das ist ein Air, genau.
Ganz normales 2018er.
2018, genau, ja. Dann, weil das ist auch schön leicht und du kannst das überall hin mitnehmen. Und der ist dann aber doch noch stark genug, um all diese Programme abzuspielen.
Was, aber dann, bei all diese Programme reden wir über was ungefähr?
Also ich benutze Logic Pro und habe dann Maschine als Plugin zum Beispiel. Und dann habe ich mein Audio-Interface dabei, weil dann habe ich auch mein Mikrofon dabei, weil ich habe, wenn ich dann keine Instrumente mitnehmen kann, mache ich dann sehr oft was mit Vocals, weil ich habe da so ein Plugin, Ovox heißt es, glaube ich, genau, wo man dann einfach seine Stimme benutzen kann und das wandelt dann deine Stimme zu einem Synthesizer um und so weiter. Da kann man recht experimentell arbeiten. Und dann habe ich noch ein MIDI-Key, und zwar ist das die MPK Mini von Akai. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Das hat ein Drumpad und eine kleine Tastatur. Und das kann man echt so überall hin mitnehmen und wiegt halt nichts. Und falls es kaputt geht, dann ist es jetzt auch nicht so teuer, dass man da hinterher trauen muss.
Aber man hat man hat ja da an der Stelle, also ich habe auch mir so ein was weiß ich gar nicht, was ist das denn? Das ist nicht Akai. Ah, ich weiß es nicht. Kann aber auch, ich weiß nicht, auch so ein Keyboard, so ein kleines, so ein Mini, ne, was du irgendwie so mitnehmen kannst. Aber das sind halt dann so fitzlig kleine Tasten, dass du kannst halt so mal ein paar Chords spielen, ja, aber so jetzt irgendwas wirklich, vor allen Dingen, wenn man dann, sage ich mal, so wie du auch sagt, okay, ich habe schon so ein bisschen Piano-Skills und ich will vielleicht auch mal einen kleinen Lauf spielen und so. Ja. Ich finde es da dann schon nervig, dass man dann kein Pedal mehr hat. Also so, zum Beispiel ohne Pedal spielen ist für mich immer noch so ein Graus, weil das kann ich gar nicht. Ich kann leider nicht so schnell die Akkorde wechseln, dass es irgendwie geil klingt.
Ja. Total, ja, da kommt man natürlich an seine Grenzen. Also so geil, einen geilen Lauf kann ich da absolut gar nicht spielen. Also da geht höchstens ganz simple Akkorde. Und dann kann man da vielleicht irgendwelche Countermelodien spielen, die ja auch eher simpler sind, aber mehr geht halt auch nicht. Aber das ist halt dann eben das Trade-off, dass du dann eben unterwegs bist. Und es ist cool, unterwegs zu sein, aber doch Musik machen zu können. Aber klar, kannst halt nicht gleiche Musik machen wie zu Hause. Aber dann ist es auch interessant zu sehen, was dann überhaupt für eine Musik dabei rauskommt bei so einem limitierten Setup.
Das heißt, du hast dann deinen Rechner, du hast noch eine Soundkarte dazu oder auch die nicht?
Ja, ein Audio, genau, Audio-Interface.
Das Audio-Interface und, dann, und?
Genau.
Mikrofon. Und das MIDI-Keyboard. Okay, das Mikrofon und das MIDI-Keyboard.
Genau, richtig. Und ja, das geht schon. Ich habe teilweise Leute gesehen, die haben nur einen Laptop und programmieren da ihre Chords und das hört sich richtig gut an.
Ja,
also
voll.
Das sind voll die Freaks, die dann auf der Tastatur Chords spielen.
Habe ich auch schon gesehen. Das ist verrückt auf jeden Fall. Aber und was hast du als Abhörer dann?
Wie meinst du das als Abhörer?
Na, hast du dann noch Boxen mit oder hast du Kopfhörer nur?
Ja,
oder?
Kopfhörer. Auf jeden Fall Kopfhörer. Also Boxen. Da habe ich jetzt noch keine gefunden, die portable sind oder ja, Handy sind genug, um sie mitzunehmen. Und dann braucht man aber auch eine Stromversorgung.
Das ist nämlich genau der Punkt. Da bin ich dann immer an der Stelle, denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt meinen Laptop mitnehme, so der geht doch aber bei der Belastung und dem Ganzen, wenn dann noch ein Audio-Interface dran steckt, dann muss ich erstmal eins finden, was im besten Fall keine Stromversorgung braucht. Das geht dann also nach einer halben Stunde ist das Ding alle. So. Also bei mir zumindest.
Ja, aber da gibt es inzwischen echt ganz gute Aufladegeräte oder das sind dann so Solargeneratoren, die dann auch solarbetrieben sind. Und dann, je nachdem, welche Größe du dann natürlich kaufst, hast du dann so und so viele Charges und es funktioniert eigentlich voll gut.
Hast du die?
Seit ein paar Stunden.
Hast du dir jetzt auf deinem Van oben drauf jetzt so ein Solarpanel gebaut?
Nee, würde ich aber gerne. Also das ist wirklich so ein aufklappbares Solarpanel, was man dann aufklappt. Und dann kann man sich das an den Generator dran schließen. Und an diesem Generator, der hat dann verschiedene Plugs, also USB-Plug und dann auch einen normalen Stromausgang. Und da kannst du dann deine verschiedenen Geräte daran aufladen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut.
Das heißt also, das einzige Problem ist, wenn du dann einen regnerischen Tag hast, dann hast du Pech.
Genau, dann habe ich Pech.
Dann musst du tatsächlich zurückgreifen auf Notenpapier, Stift und...
Richtig, eine Flöte.
Und eine Flöte.
Ja, genau.
Ich will das auf jeden Fall diesen Winter mal probieren. Ich wollte das eigentlich schon diesen Winter machen, also den letzten, der jetzt hinter uns lag, dass man so sagt, man macht dann, sage ich mal, ab... Dann, wenn es anfängt, irgendwie eklig zu werden, so November, Dezember bis so März, ja, wenn es dann so langsam wieder Frühling wird, das ist ja eigentlich so die schönste Zeit. Aber dass man da an der Stelle sagt, okay, jetzt da bin ich mal weg und fahre mal irgendwo hin, wo es warm wird oder warm ist, das habe ich mir eigentlich immer jetzt die ganze Zeit jedes Jahr vorgenommen und entweder hat es immer zeitlich nicht gepasst, jetzt kam dann noch Corona dazwischen, dann hat das nicht gepasst. Das finde ich eigentlich ganz geil und da habe ich immer, weil dann muss man ja auch immer so weit fliegen, weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, du fährst jetzt mit dem Auto an die spanische Küste, da ist im Zweifel auch nicht geil. So, das ist ja auch nicht jetzt im Winter warm. Das heißt, du musst dann fliegen und dann denke ich mir so, ja, aber ein halbes Jahr, da brauche ich ja dann trotzdem irgendwie mal wenigstens irgendwie ein Nordstage oder irgendwas, womit ich so ein bisschen coole Sounds machen kann und dann musst du das irgendwie traveln, dann brauchst du ein Case, dann nehmen die Unmengen an Kohle dafür, dass du das jetzt noch darüber bringst. Das war dann irgendwie immer am Ende wahnsinnig teuer. Ich wollte letztes Jahr oder vor 2 Jahren war ich mal in Mallorca und hatte so gedacht und hab mir dann so lauter Kram mitgenommen. Ich habe das am Ende einmal aufgebaut dort und irgendwie habe ich überhaupt keinen Vibe gehabt, so richtig.
Da ist man halt in einem anderen Mindset dann eher Urlaubsmodus.
Ja, eben, das ist wirklich der Punkt. So. Ich glaube, da gibt es nur die Möglichkeit, entweder man sagt so richtig, ich fahre da jetzt hin und das ist der Fokus. Ja, also ich fahre da hin, um Musik zu machen und nehme dann vielleicht auch noch 2 Leute mit oder so, die dann auch Mucke machen. Dann geht das super, so Writing Camp mäßig. Ja, aber wenn ich alleine bin, dann denke ich mir so, oh ja, aber ich könnte jetzt auch einfach an den Strand gehen oder Fernsehen gucken oder was weiß ich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich bin jetzt erst vor ein paar Tagen aus Portugal zurückgekommen und ich hatte genau dieses Setup dann auch dabei. Und hatte auch ein paar Jobs gehabt, wo ich dann eben Sounddesign machen musste. Und da hat es aber auch echt ganz gut geklappt mit dem zwischen, gehe ich jetzt zum Strand oder mache ich jetzt Musik? Weil du gehst ja nicht die ganze Zeit zum Strand und dann möchtest du, dann schon mal Musik machen.
Und dann hast du in dem Van die Jobs abgearbeitet?
Nee, das war jetzt kein Van. Also da haben wir uns ein Airbnb geholt. In Portugal
Okay.
Genau. Aber da bin ich mit demselben Setup hingefahren. Und natürlich ist es eine Motivationssache. Muss natürlich in der Laune sein. Aber es ist immer gut, was dabei zu haben. Weil irgendwann überkommt sich ja dann doch mal die Lust auf Musik. Würde ich sagen.
Ich hätte halt so, aber du hast dann tatsächlich von dort aus dieser Wohnung mit deinen Kopfhörern ein fertiges Masterfile für, was war das für ein Job? Also war das jetzt?
Das würde jetzt dann bald rauskommen. Also es ist für eine Collab mit einer Brand, genau. Kommt aber bald, kann ich dir noch mehr dazu erzählen. Da habe ich dann Sounddesign gemacht dafür und das ging ja alles über meine externe Festplatte und da habe ich ja halt meine ganzen Sachen drauf und dann...
Hat dann nochmal jemand anders irgendwie nochmal einen Final Mix davon gemacht oder hast du den da on the spot mit deinen Kopfhörern gemacht?
Nee, ich habe den da on the spot mit den Kopfhörern gemacht, weil da ging es ja eher um, dass man Presets baut für Synthesizer.
Ah, okay, du hast jetzt quasi da keinen finalen Song gemischt, sondern du hast sozusagen nur Zuarbeiten, genau. Okay. Richtig. Ja, das kann ich mir super vorstellen, genau. Ja. Aber genau. Ich hätte Schiss, jetzt da irgendwo zu sitzen und dann zu wissen, oh, ich kann jetzt nicht 100% liefern, weil ich ja gar nicht 100% meines Setups zur Verfügung habe, nicht die Boxen habe, das gar nicht so richtig höre und dann komme ich irgendwann aus wo auch immer zurück, weißt du, und setze mich zu Hause in mein Studio und höre mir das dann an über, wenn das rausgekommen ist auf irgendeinem Streaming-Plattform und denke so, oh mein Gott, was ist denn das? Das klingt ja grauenhaft, das klingt überhaupt nicht, hat überhaupt nicht den Vibe wie auf meinen Kopfhörer. Das ist so meine Vorstellung.
Ja, doch, also ich habe dort schon auch ein paar Tracks gebaut, aber dann wusste ich, okay, da fehlt mir zum Beispiel die Gitarre. Und ich habe es dann so aufgebaut, dass ich dann weiß, wenn ich nach Hause gehe, werde ich dann da nochmal mit der Gitarre drüber gehen oder mit den anderen Sachen. Aber ja, du kannst Rough Drafts machen, würde ich sagen. Also inspiriert sein und Rough Drafts machen, Ideen sammeln, während du weg bist, aber finalisieren wird schwierig.
Ja, okay.
Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Dann bin ich doch gar nicht so schlecht, weil ich habe immer so gedacht, ich habe das so im letzten Sommer und so habe ich das auch immer mal probiert, bin dann so rausgefahren und habe mir ich habe dann probiert auch mit so einem iPad Sachen zu machen, was irgendwie richtiger Pain in the Ass ist, weil dann musst du diese ganzen Apps miteinander immer ständig verknüpfen und dann funktionieren die nicht, dann funktionieren die wieder, dann so keiner blickt da so richtig durch, wie das geht. Und da habe ich aber auch so eine ganze Menge Drafts gemacht. Aber ehrlich gesagt habe ich nie wieder was mit denen gemacht. Ich habe mir die, glaube ich, nicht mal mehr zu Hause angehört. Ich hatte einfach nur gesagt, okay, ich hatte einen ganz coolen Tag, war draußen, habe ein bisschen was rumgespielt, hatte irgendwie einen coolen Vibe in dem Moment. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da jetzt etwas tue, was jetzt weltbewegend ist, was ich da jetzt gerade mache, dass es jetzt irgendwie, dass es mich jetzt weiterbringt musikalisch. Aber es war eine gute Zeit. So, vielleicht müsste ich tatsächlich mal in diese Sessions reinhören. Vielleicht sind die gar nicht so kacke. Aber Also iPad, hast du mal iPad probiert?
Nee,
iPad ist echt, gibt's irgendwie noch keine geilen Sachen, dass man da irgendwie...
Außerdem mag ich da die Haptik nicht so gerne, weil das ist mir alles zu digital dann doch, also sehr flach.
Ja.
Sehr flächig.
Ja. Nee, ich hatte dann noch dieses Mini-Keyboard hatte ich schon noch mit.
Aber wie gesagt, also das habe ich ja vorhin schon gesagt und ich will es eigentlich für mich selber immer in den Vordergrund haben, dass wenn ich, egal wo ich Musik mache, egal mit welchem Setup, das gehört alles dazu, auch wenn es nicht optimal ist, aber du bist ja trotzdem irgendwie inspiriert durch deine Umgebung oder du fühlst ja da irgendetwas und ich finde, das gehört alles dazu zum Künstler-Dasein.
Ja, voll. Also
deine Umgebung fühlen. Und voll. Wenn es dann doch scheiße sich anhört, dann ist es halt so. Und da darf man aber nicht so seinen Perfektionisten raushängen lassen. Also, go with the flow. Und vielleicht sind da ja doch irgendwelche Gems dabei, die du dann wiederum wieder verwerten kannst, weißt du? Vielleicht kommen ja dann doch Chords raus, die du dann nochmal zu Hause nochmal resamplen kannst. Das weißt du ja nicht.
Ja, voll. Da würde wahrscheinlich die These, die ich vorhin aufgestellt habe, wieder greifen, dass wenn ich im richtigen Moment irgendwann diese Sessions wieder aufmache, dann denke, oh, das könnte aber gerade ganz gut für das und das, was ich gerade brauche, passen. Deswegen, die werden auch nicht für umsonst sein. Und was ich so, was ich überlegt, also ein paar Mal dann gemacht habe, im letzten Urlaub mal kurz, war, dass ich so ein paar Samples mir einfach vorher gebaut habe zu Hause. Ja. Also, oder die ich eh immer gebaut hatte, die dann so noch rumlagen, dass ich dann gesagt habe, ah, okay. Und dann habe ich mir die einfach mitgenommen und habe mich dann da wirklich hingesetzt, hatte eine Maschine noch mit, genau. Und habe dann gedacht, ich mache das in dieser Maschine. Wie gesagt, ich finde diesen immer noch nicht gut gelöst, diesen eingebauten Sequenzer da, dieses Programm, das ist irgendwie so, ich bin so Cubase-Kind und das hat so eine ganz andere Denkweise. Da kriege ich immer eine Krise. Aber um da mal so einen Loop zu bauen, und alles übereinander zu schichten und zu sagen, gut, das sind jetzt alle Elemente. Dafür ist es eigentlich ganz geil, weil es halt so ein MPC-Feeling hat, so einen richtigen, ich sample jetzt was und nicht, ich muss jetzt Chords spielen, sondern ich gehe nur mit diesen Samples. Das habe ich mir eigentlich mal vorgenommen Und da wollte ich dieses Jahr vielleicht mal gucken. Es gibt ja diese neue Maschine X oder so, heißt die, glaube ich, wer ist die Maschine?
Die Maschine, Maschine Plus.
Maschine Plus heißt sie, so
ja,
heißt sie.
Genau, diese, das ist ja ein Standalone.
Genau, so ein Standalone-Ding. Genau. Ob das damit funktioniert, weil wenn ich dann auch nicht noch den Rechner habe, dann eigentlich finde ich das ganz geil, wenn man so wenig wie möglich hat, weil dann der Rechner, dann musst du den aufbauen, dann brauchst du wieder einen Tisch, dann musst du, also du musst ja an alles denken. Ich bin dann letztes Jahr tatsächlich einmal so rumgefahren und habe überlegt, wo finde ich denn irgendwo an geilen Stellen in der Natur einen Tisch und eine Bank dazu. Findest du nicht. Du findest lauter Bänke, aber nirgendwo einen Tisch dazu. So, und wenn, dann sind das so irgendwie diese Holzhäuschen, wo du dann so an so einer Kreuzung sitzt, wo so alle 3 Minuten so Wanderer durchgehen und dort irgendwie Picknick machen wollen. Und dann sitzt du auch nicht dort und willst dann da irgendwie fett deinen Sound aufdrehen. So, weil dann kommt ja ständig einer und sagt, ah, was machen Sie denn da? Und dann kommst du ja auch zu nichts.
Das stimmt.
Hast du die Maschine ausprobiert mal?
Die Maschine Plus habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe die MK3, die funktioniert ähnlich, allerdings mit dem Computer. Aber die Maschine Plus habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, ich meine, das ist sowieso nichts für mich, weil ich brauche zu viel Stuff drumherum. Also ich bin nicht so ein, ich brauche nur ein Standalone und es reicht mir. Sondern ich brauche schon noch hier mein Synthesizer, den ich dran plugge, oder mein MIDI und hier und da. Also
aber das würde ja, glaube ich, sogar gehen, oder? Also den MIDI kannst du schon noch anschließen.
Das kann man schon anschließen, aber ja. Habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte man aber mal.
Ich glaube, dass der Sequenzer dann tatsächlich richtig wahnsinnig kompliziert ist, weil du hast ja dann nicht noch den Rechner dazu. Das heißt, du musst das ja alles über irgendwelche Befehle dort eingeben. Also ich glaube, das könnte, wenn man das zumindest checkt, wie man sozusagen den Loop baut und dann einfach Loops baut und sagt, okay, Arrangement mache ich später, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Doch, was ich nur schade finde, ist, dass die dort an der Stelle dann das Ding zwar standalone gemacht haben, aber ohne Strom. Also du brauchst dann wieder eine externe Stromversorgung, was es irgendwie nicht so richtig standalone macht.
Ja, ich meine aber, dass es ohne.
Es gibt kein Batteriefach. Also du brauchst auf jeden Fall eine externe, ob du das dann über irgendein so Akku-Packen lösen kannst, weiß ich nicht.
Ja.
Also bestimmt, wie lange die dann halten, keine Ahnung.
Ja, aber das mit den ganzen Sequenzen muss ich tatsächlich zugeben, ich habe mich da zuerst auch ein bisschen schwer getan. Ich habe ja für Native Instruments letztes Jahr ein Tutorial gegeben. Da war ich ja bei denen im Headquarter und habe mir das auch dann sehr angeeignet, nur mit dem Bildschirm auf der MK3 zu arbeiten. Das geht irgendwann. Also irgendwann gewöhnst du dich sehr, sehr dran, mit den paar Tasten nur zu arbeiten.
Das ist ja auch geil, weil das ist ja so, total. Es ist ja wieder so ganz back und eben nicht distracted sein von noch 1000 Möglichkeiten im Rechner und so, sondern einfach sagen, okay, that's it, darauf fokussiere ich mich, fertig, nächster Beat.
Ja, total. Genau, aber wie du schon gesagt hast vorhin, dann müsste man eigentlich so einen Urlaub machen und ein paar Sachen schon vorbereiten, weil so wirklich so jammen geht halt nicht. Weißt du, so einfach sich ransetzen und sagen, ja, ich fühle heute mal diese paar Chords und probiere mal was aus. Also ich glaube, das ist schon einfacher, wenn du sagst, okay, du hast da ein paar Samples, die du möchtest du mal flippen und resamplen. Und das ist das dann eher, könnte eher funktionieren, sage ich mal, auf solchen Trips.
Hast du denn schon Sachen veröffentlicht von so On-the-Road-Produktionen? Also von den letzten Singles, oder war das schon alles eher klassische im Studio?
Das war schon alles klassisch im Studio. Und da gab es noch eine Sache, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen. Und zwar war ich auch on the road mit dem Van, und das war kurz vor einer Show in Oakland. Das war eine Beat-Show. War aber total panisch, weil ich dachte, ich kann noch nicht richtig performen und muss jetzt richtig krass üben. Und hatte dann meinen APC 40 auch von Akai dabei gehabt und habe dann on the road meine Sets geübt. Und das war eigentlich auch ganz lustig. Also, und dann bin ich irgendwann hochgefahren nach Oakland und war dann auch ready für die Show. Und dann dachte ich mir, eigentlich könnte man aus seinem Van an so einem Strand einfach coole Boxen aufbauen Und dann einfach mal Musik spielen, oder?
Ja, das ist tatsächlich das, was ich mir irgendwie so geil vorstelle, wenn du so, wenn du so ein Live-Feedback quasi kriegst, wo ich glaube, die Leute finden das halt super stressig. Es sei denn, du bist halt so fit, dass du jetzt nicht anfängst, dich zu verlieren in 30 Minuten lang eine Snare-Ikon und dann läuft die ganze Zeit der Loop. Ich glaube, dann sind die Leute schnell abgeturnt. Aber wenn du jetzt wirklich irgendwie mit mehreren Musikern vielleicht sogar zusammen dann irgendwie einfach nur schnelle Dinger klopfst und einfach machst und zack und nächstes Ding und zack und nächstes Ding. Ich glaube, das kann ganz geil sein. Und dann hast du das direkte Feedback von den Leuten. So stelle ich mir das ja vor, dass die dann da alle gleich die Kleider von sich schmeißen und im Strand, am Strand tanzen.
Geil.
Und, genau, so stelle ich mir das vor. Also das ist der Plan für, dann machen wir das doch mal. Dann sagst du mal, wo du mit deinem Van stehst. Dann komme ich mal vorbei. Und dann machen wir da vorher noch so ein Secret-Gig auf Instagram auf. Und dann spielen wir da am Strand für die Leute an der Ostsee oben am FKK-Strand.
An der Ostsee.
So richtig ostdeutsch.
Hoffentlich kommt da jemand.
Doch. Doch, ich glaube, wenn du sagst, am FKK-Stand geht die Luzi ab, dann kommen die Leute.
können wir mal ausprobieren. Nee, das wäre doch, auf jeden Fall. So stelle ich es mir eigentlich ganz lustig vor. So jetzt mal so nach dieser Pandemie, mal, wo jeder wieder das Leben so richtig fühlt, kann man da mal rausgehen und so ein Open Air Live-Gig spielen.
Das stimmt. Ich habe mir auch kurz vor der Pandemie habe ich mir auch so ein Live-Auflege-DJ, wie heißt das denn? Wie nennt man das? Diese Digital-DJ-Konsole.
Diese DJ-Controller.
Ja, so ein DJ-Controller, wo du quasi so ein Serato dran auf den Rechner dran schließen kannst und so mit so Scratch-Pads und so. Dann habe ich mir, weil ich eigentlich dachte, ich muss vielleicht mal ein Beatset spielen und vielleicht auch mal irgendwie auflegen und so. Ist dann völlig eingeschlafen, steht hier irgendwie rum. Und jetzt merke ich aber immer, wenn so Sommer ist, dann denke ich immer so, ich hätte gar keinen Bock, in so einem Club aufzulegen. Ich glaube, da hätte ich aber so draußen mit so einem schöne Sonne, Nachmittag, so, das wäre so meins, das könnte ich mir irgendwie vorstellen.
Total, ja, ich auch. Ich habe auch so einen DJ-Controller und da wurde ich jetzt schon angefragt lass doch diesen Sommer hier im Park mal draußen was auflegen. Und da ist da so ein Ding schon echt sehr, sehr praktisch.
Ja, genau. Und wenn man dann noch so ein kleines Synthesizer mitnimmt und dann kann man so ein paar Sachen dazu spielen. Das habe ich auch schon tatsächlich ein, zwei Mal gemacht.
Cool.
Das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber man muss ja wie für alles muss man sich immer Zeit nehmen und die ist immer so ein bisschen rar, Zeit zu finden, das zu machen. Was wollte ich dich noch fragen? Irgendwas wollte ich dich noch fragen. Ach so, jetzt haben wir gar nicht nochmal übers Frausein in der Beatszene geredet. Finde ich total super. Lassen wir auch.
ich muss da auch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde, da gibt es schon einige da draußen. Und es kommt und ich finde, man muss sich einfach trauen. Und ich glaube, da machen sehr viele Frauen Beats da draußen, aber sie trauen sich nicht, damit rauszugehen. Und ich glaube, das kommt aber jetzt so langsam.
War das für dich ein Ding? Also war das für dich so ein Issue, wo du gedacht hast, darf ich das überhaupt als Frau? Oder finden die das doof?
Dürfen tun wir alles.
Nein, natürlich.
aber nee, also ich habe schon jemanden gebraucht, der gesagt hat, hey, du musst mit deiner Musik raus, weil du kannst es nicht hier auf deiner Festplatte vergammeln lassen. Also es war schon wirklich so diese Transition zwischen, ich mache schon sehr viel, bin mir aber noch nicht sicher, ob es gut genug ist für zum Releasen. Und da hat mir ein Kumpel damals nochmal so den letzten Kick gegeben dafür.
Wie lange hat das gedauert? Also von Anfang Musik zu machen, wann hast du angefangen, sag ich mal, den ersten Beat, der klang wahrscheinlich jetzt nicht so fresh, wie das bei allen war, aber wann war das ungefähr?
Ja, 2017 im Sommer habe ich angefangen und tatsächlich ein Jahr später habe ich meine erste Mini-EP released.
Das ist jetzt aber gar nicht lang, würde ich sagen. Also das ist jetzt, jetzt nicht irgendwie, dass man sagen würde, oh, da muss da aber jemand jetzt ganz lange überzeugt werden. Also,
nee, eigentlich, also das ist ja schon immer, was ich wollte. Und ich glaube, wenn man ja im Design sehr lange gearbeitet hat und sehr oft kritisiert wird, ist man das gewohnt. Also auch die Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern du gehst einfach raus und du weißt nie, wo es dann damit hinführt. Also hatte ich eigentlich nicht wirklich Angst davor gehabt, mich zu blamieren oder so, oh, das ist richtig schlecht. Weil, ja, wenn man es nicht macht, dann findet man es auch nicht raus für sich selber, ob es dann was ist. Und da bin ich meinem Kumpel sehr dankbar, dass er mir da den letzten Kick gegeben hat. Aber ich hatte da nicht so viel Schiss. Wobei ich mehr Schiss hatte bei meinem ersten echten Live-Gig.
Das kann ich nachvollziehen.
Genau, aber nicht mit der Musik rauszugehen, weil am Ende des Tages, wenn die Leute das nicht mögen, dann hören sie sich das halt einfach nicht an. So, da kann man ja wegschalten.
Ja.
Aber ja, deswegen.
Aber du hast jetzt keine, also ich sag mal so, ich kann mich ja erinnern an so die ersten Rap-Sachen. Also zum Beispiel habe ich ja auf dem ersten Schwester Ever Album relativ viel produziert und ich kann mich so an einen Satz von ihr erinnern, wo sie dann irgendwie, da kam die erste Single dann von dem Album raus und dann hat sie gesagt, oh wow, das ist das erste Mal, dass gibt's den noch diesen YouTube Likes und Dislikes Balken, der so irgendwie dann grün und rot wird, ich weiß nicht, ob es den Balken noch gibt. Damals gab es auf jeden Fall so einen Balken. Und sie hatte halt immer so ein Laserschwert, hat sie es immer genannt, weil es quasi immer mehr Rote gab als Grüne. Und bei der ersten Single vom Album war das dann plötzlich umgedreht. Und da habe ich so auch diese ganzen Kommentare, die da drin standen, das war ja nicht, ey, Schwester Eva, die finde ich doof, die macht blöde Mucke oder sonst irgendwas. Das gab es natürlich auch, sondern es war ja schon viel, wo es einfach darum ging, ja, die ist ja eine Frau und die kann ja eh nicht rappen und die soll ja hinterm Herd und weiß ich. Und bei ihr war natürlich unter der Gürtellinie erst recht noch mit der Vorgeschichte als Prostituierte. Und da habe ich schon gemerkt, dass so, also Rap, Frauenrap immer noch ein Thema war. Das war 2016, 15, 16.
Das, also das ist jetzt, so lange
das
her.
Ist jetzt nicht lange her. Nee, das ist überhaupt nicht lang her. Jetzt mittlerweile haben wir irgendwie Shireen Davids und teilweise wahrscheinlich fast genauso viele weibliche Rapper in den Charts wie männliche.
Ja.
Bei den Produzenten ist es, hast du da jemals irgendwie so einen Moment, wo du solche Sachen gemerkt hast, dass Leute sozusagen dich kritisiert haben oder vielleicht auch umgedreht, vielleicht dich auch irgendwie so besonders herausgehoben haben, einfach nur aus dem Fakt heraus, dass du eine Frau gewesen bist?
Oder Frau also kritisiert bist. Wurde ich noch nie und es wird aber auch, also ich glaube, wir befinden uns gerade in einem ganz großen Umbruch, auch mit diesem ganzen Feminismus und Black Lives Matter. Also ich glaube, die Leute, die checken das inzwischen und ich finde, da gibt es auch sehr viele tolle Bewegungen, mit Beats by Girls oder Girls Makes Beats, wo Frauen für Frauen da sind und andere junge Frauen inspirieren. Und da ist auch sehr, sehr viel Support da. Also ich selber habe jetzt zum Glück noch keine Kritik bisher gehabt. Ich kann mir aber vorstellen, und das habe ich auch öfters mal gehört, dass, ja, deswegen geht es ja so schnell bei dir, weil du eine Frau bist. Mhm. Aber das stimmt nicht.
Ich kann auf jeden Fall kenne diese Aussagen, sage ich mal, ohne das jetzt, ohne deinen Namen zu nennen, aber von befreundeten DJs, die das so über DJen, also weibliche DJs gesagt haben, so von wegen, ja, eigentlich kann die und die ja gar nicht auflegen, aber die wird trotzdem viel gebucht, weil ja, es ist halt eine Frau und so, das sieht halt toll aus auf dem Flyer oder sowas.
Ja. Aber da muss man dann auch, ja, vielleicht spricht da dann auch ein bisschen Neid. Sorry, dass ich das sagen muss, aber, aber dann ist es halt einfach so, wenn man eine Frau bucht, weil sie eine Frau ist, dann ist das auch okay, weil es muss auch irgendwo supported werden, meiner Meinung nach. Also irgendwo muss man ja damit anfangen.
Ja, voll. Also ich finde das total super. Und ich habe das Argument auch immer nie so richtig verstanden. Ich kann zwar nachvollziehen, dass es man natürlich wenn man in der Situation ist, dass man, sag ich mal, ein DJ ist oder ein Producer oder ein Rapper und jetzt nimmt einem halt eine Frau diesen Slot weg, dann ist natürlich die einfachste Erklärung erstmal zu sagen, ja, aber die kriegt den ja nicht, weil die besser ist, sondern weil die eine Frau ist und das ist da so, das kann ich ja nicht ändern sozusagen. Das liegt dann nicht an mir, sondern es liegt... Ja. Aber am Ende klaut ja immer irgendjemand den Slot. So, das ist halt...
Naja, aber da kann ich noch forever darüber reden, aber als Frau hat man auch viel mehr Nachteile generell im Leben, würde ich sagen. Vor allem als Person of Color kann ich dir zu 100% sagen, dass ich sehr, sehr viele Nachteile hatte in meinem Leben. Und da ist es auch mal okay, wenn eine Frau gebucht wird, weil sie eine Frau ist und dafür im Rampenlicht steht. Und es ist auch okay. Und ich finde es gut, dass es jetzt so stattfindet. Und da können gerne die das haten, auch haten. Aber dann ist es, mir ist es ehrlich gesagt egal. Ja. Weil ich möchte für die nächste Generation auf jeden Fall eine Motivation sein. Weil zum Beispiel Toki Monster war für mich damals eine sehr, sehr große Inspiration. Eine Frau, die doch alleine in dieser Beat-Szene war. Und ich konnte mich mit ihr sehr gut identifizieren, weil sie auch Asiatin ist und jetzt aber in einem anderen Land aufgewachsen ist und hier jetzt nicht so wirklich ihre Roots hat. Aber das hat trotzdem ihr Ding durchgezogen hat. Und ich finde, es ist wichtig, dass da die Frauen jetzt da rauskommen und supported werden. Und dann ist es auch egal, ob man nur deswegen gebucht wird. Ich finde das gut, dass das jetzt so ist.
Ja, also bin ich 100% bei dir. Man muss halt immer gucken, also wenn das tatsächlich mal der Fall sein sollte, aber das ist immer, also das ist ja wahrscheinlich am Anfang sicherlich auch das eine oder andere Mal passiert, weil es halt eben vielleicht auch noch nicht so viele Frauen, zum Beispiel DJs, gab, dass dann vielleicht tatsächlich auch mal das eine oder andere Set von einer Frau vielleicht dann irgendwie nicht ganz so geil gewesen ist. Ja, also ich erinnere jetzt mal eher so an solche Celebrity-Girls, die dann irgendwie ihre DJ-Karriere entdeckt haben, à la, wie hieß sie, Julia Siegel oder was weiß ich, wie die, oder wie hieß diese Tante, die sich immer ausgezogen hat, diese Nackte.
Ja,
Michaela Schaffrath, nicht Michaela Schaffrath, nein, die hieß die andere, egal. Diese schwarzhaarige, egal, die dann auch als DJ da rum ist und so. Klar, und das ist natürlich etwas, wo man dann vielleicht schon auch sagen kann, okay, wenn es aber dazu führt, dass dann Leute, die wirklich sagen, ey, ich mache das jetzt nicht, weil ich damit eine Mark verdienen will, sondern weil ich Bock habe, Beats zu machen oder Bock habe, aufzulegen oder was auch immer oder zu rappen, dann braucht es manchmal diesen, vielleicht auch, dass man jemand so ins Schaufenster stellt, der vielleicht dann auch, sag ich mal, rein qualitativ da jetzt nicht unbedingt hingehört, aber dann dauert es vielleicht eine gewisse Zeit und dann sind aber genügend da, die dann diese Qualität auch haben.
Richtig.
Und dann auch sozusagen dort stattfinden können. Aber irgendwo musst du anfangen, ansonsten werden nicht genug Leute da sein. Und wir sind mittlerweile, ich glaube, bei den DJs ist es schon gar nichts Besonderes mehr, wenn eine Frau auflegt. Das ist völlig normal. Ja. Beim Rap auch schon lange nicht mehr. Das ist halt immer so ein Prozess. Und man muss halt einfach auch mal zeigen, ey, es gibt hier was. Guck mal, man kann das auch machen. Und wenn das dann vielleicht mal ein bisschen mehr promotet wird, als es vielleicht jetzt wenn jetzt ein stinknormaler Typ da jetzt dasselbe rausgebracht hätte, dann ist das auch okay, weil es geht ja auch immer um das Gesamtbild, um das Gesamtkunstwerk. So, ne? Also, und wenn ich jetzt zum Beispiel das bei dir sehe, oder auch bei Josi, die dann irgendwie ja auch als DJ angefangen hat und noch ihren Podcast hat und dann irgendwie noch produziert und du dann auch siehst, ey, da gibt's eine richtige Entwicklung, ja. Sie hat das ja auch nicht einfach angefangen, sondern sie hat sozusagen auch erstmal für sich das irgendwie gecheckt und gewartet, bis sie damit überhaupt rausgeht, so, ne? Und, und dann ist das ja auch ein Mehrwert, der auch viel interessanter ist als irgendein Typ, der in seinem Bunker sitzt und Beats baut. So wie bei dir mit dem Design und allem drum und dran. Und das ist vielleicht auch der Vorteil, den die eine oder andere Frau dann einfach mitbringt. Und das hat weniger was mit Frausein zu tun, sondern mit
mit dem Gesamtbild, total.
Und andere Inspirationsquellen zu haben vielleicht auch, ja? Und,
absolut. Und natürlich die Qualität, die man entwickelt sich ja. Und also wie du sagst, es ist wirklich das Gesamtpaket. Und es ist, ich finde das total voll legitim, wenn mehr Frauen da supported werden, weil dadurch kommen dann noch mehr Frauen, werden dadurch motiviert, da rauszukommen, die sich gedacht haben, oh shit, bin ich jetzt überhaupt gut genug? Aber wenn die dann da mehrere Producerinnen da draußen sehen, die schon auf der Bühne stehen und das machen und sagen, ja, hey, das will ich auch. Ich traue mich jetzt auch, egal auf welchem Level ich jetzt bin. Ja. Und dadurch wird die Qualität natürlich auch immer noch besser, wenn Leute angespornt werden, weißt du? Also so. Ja, also das ist ja alles dann auch letztendlich Geschmackssache, weil es gibt ja auch 1000 Millionen Rapper oder Producer, die meiner Meinung nach auch nicht so geil sind, aber trotzdem
davon gibt's noch viel mehr
draußen standen. Ja, genau, weil sie sich halt eben trauen. Und dann ist es aber auch okay, weil vielleicht findet halt der andere Homie den ziemlich geil. Ich aber halt nicht. Und ja, in der Musik, da kann man das alles gar nicht so pauschalisieren. Also ich glaube, irgendwo muss es einfach einen Anfang haben. Und höre ich mir halt die Musik an, die mir gefällt.
Also. Aber ist dein zukünftiger Mann, ist der auch musikalisch oder künstlerisch? Oder ist das was komplett anderes?
Genau, ja. Also er ist auch künstlerisch, aber nicht musikalisch, obwohl wir uns eigentlich tatsächlich über die Musik kennen. Also er hört genau dieselbe Musik wie ich und wir kennen uns auch durch diese kalifornische Beat-Szene, diese Beat-Culture und er ist ein Schreiber. Aber wir teilen auf jeden Fall die Liebe für Hip-Hop und die Beat-Szene auf jeden Fall.
Okay. Ja. Das heißt, du bist dann in der Stelle derjenige, der ihm quasi erklärt, wie der Sampler funktioniert und, ja. und er verdreht dann die Augen und macht so, ah ja, okay, gut, ja.
Ja, nee, für ihn ist es auch ganz cool, weil das war ja auch irgendwie immer so sein Traum, so ein Studio zu haben mit diesen ganzen Tasten und ganz nerdig da rumzudrücken und dann, als er dann jetzt hier war, der war jetzt hier ein paar Monate, und da hat er auch immer gesehen, wie ich Musik mache. Also, hey, komm, das musst du mir jetzt einfach beibringen. Und da hat er ganz echt coole Sachen teilweise gemacht. Und
also gibt es bald ein Wedding-Album?
Ein Wedding-Album. Wedding-Single vielleicht.
The White-Album?
Ja, aber das ist cool. Also die Szene da oben, ja, in Kalifornien, die liebe ich ja und das verbindet uns auf jeden Fall.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin da sogar auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Ja, kommst halt vorbei.
Ja, ich auf jeden Fall, wenn Corona wieder, dann komme ich mal vorbei. Dann packe ich den alten Schuko noch ein. Wir wollten nämlich sowieso da mal hin und mal so ein bisschen Sachen machen.
Voll.
In L.A.
Total.
Ich glaube aber, der darf da irgendwie nicht hin, der hat da irgend so ein... Der hat da so gangstermäßigen Shit am Laufen. Ich darf, glaube ich, da nicht einreißen. Nein, aber irgend so ein Quatsch, weil der dafür irgendwann mal gearbeitet hat und dann hat er da irgendwelche Steuern nicht bezahlt, von denen er aber nicht wusste, dass er sie hätte bezahlen müssen. Und deswegen gibt es da, glaube ich, irgendwie noch so einen halben Haftbefehl, von dem er den aber erst erfahren hat, als er quasi schon weg war. Und er ist irgendwie völlig, völlig abstrus und wirr.
Schuko,
und
der Gangster.
Ja, der ist the real OG. Ist er. Genau. Crazy. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon wieder zu viel erzählt, aber gut, hat er.
Kannst ja wegschneiden.
Nö. Lassen wir drin. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr interessant. Ich habe eine Menge gelernt über Design und über Loslassen im Kreativprozess an neuen Orten und den Perfektionismus noch etwas in die Schranken mehr zu weisen. Ich werde das versuchen umzusetzen meinen nächsten Outdoor-Sessions.
Ja, probier das mal. Ja, finde ich cool. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich rede Ich könnte den ganzen Tag über kreative Prozesse reden und abnerden, also immer gerne.
Hast du zum Schluss noch ein, wenn du unseren Podcast kennst, dann weißt du ja, was jetzt kommt. Es gibt immer noch ein Treat of the Week und da du heute der Gast bist, obliegt er dir. Und du hast ja sicherlich vorher total schon was überlegt.
Ich habe mir was überlegt. Und zwar mein Treat ist, ich verfolge Andrew Huang, das ist ein YouTuber. Und der hat da eine ganz lustige Serie, das heißt 4 Producer, 1 Sample. Das heißt, er gibt eine Sample raus und dann lädt er 4 Producer ein, die dann aus demselben Sample ihren eigenen Beat draus bauen.
Und er hat das Sample gebaut vorher oder er sucht irgendwo eine Platte raus und sagt jetzt hier, habt ihr Earth, Wind and Fire die Sekunden? Oder ist das eins, was er selber gebaut hat?
Nee, also er sucht sich random Samples raus. Also vielleicht sucht er sich eine Klavierspielerin raus, die da so ein Classic-Piece spielt und dann schneidet er ein Sample raus ja. Und schickt es dann den 4 Producern und da darf jeder dann ja seine eigene Version da draus bauen. Und es ist richtig, richtig interessant. Vor allem gibt es dann auch Reaktionen dazu. Also dann hören sich jeweils die Producer auch immer den Beat an von demjenigen und dann gibt es immer dann Reaction-Videos dazu und da sind echt teilweise richtig, richtig coole Leute dabei.
So ein bisschen wie heißt das? Das perfekte Dinner oder nee, wie heißt das? Diese Kochshow, wo die dann immer bewerten müssen, wie das geschmeckt hat von dem anderen?
Ja, doch, schon so ein bisschen. Oh. Und da lernt man aber auch echt viel, weil die zeigen ja dann auch teilweise, wie sie ihre Beats bauen. In einer kurzen Zusammenfassung und da war eine Folge, da war The Count dabei und Illmind und das ist immer, wenn man deren Musik sowieso schon kennt, ist es immer so, boah, es ist cool, was die machen und jeder hat so seinen Signature-Sound und da bin ich immer total inspiriert. Also kann ich nur empfehlen.
Gibt es eigentlich einen vietnamesische Produzentin in dieser Szene, die jetzt irgendwie super bekannt wäre? Illmind, nee. Aber der ist ja Philippine, ne?
Genau. No. Also eigentlich würde ich nur sagen Onra, aber Onra ist halb Vietnamese. Er ist halb Franzose, halb Vietnamese.
Ah, wusste ich gar nicht, dass er Vietnamese ist.
Ja.
Daher auch die Connection sozusagen, aber das hat er wahrscheinlich gar nicht gewusst oder hat er das gecheckt?
Nee, das hat er nicht gewusst. Das
kam dann noch als Bonus on top.
Genau.
Geil. Ey, vielen Dank dir. Und an alle da draußen fleißig folgen, jetzt muss ich das wieder ablesen hier, auf Spotify, Instagram und auf Apple Podcast eine Bewertung abgeben. Ich habe leider immer noch nicht durchgelesen, ob es da jetzt schon neue gibt. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, ihr sollt da so tolle Sachen schreiben wie Top Ebayer gerne wieder oder so. Vielleicht verlose ich auch irgendwas für den lustigsten, schwachsinnigsten Kommentar bei Apple Podcast Bewertung. In diesem Sinne... Gehabt euch alle wohl. AKA Salty V, vielen, vielen Dank für deine Zeit und an alle anderen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dir wünsche ich erstmal viel Erfolg dann auch für den weiteren Weg in Los Angeles. In Kalifornien.
Danke. Ja, California. Schauen wir mal.
Alles klar. Bis dahin.
Dir.
Ciao.
Ja, ciao.